Hallo, willkommen bei Movie Break zu unserem Podcast der kommenden Filme des nächsten halben Jahres, des Jahres 2019. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist einmal der Dominik. Hallo Dominik.
Hallo, guten Abend.
Und ein alter Bekannter, unser Chef, der Thomas.
Hallo.
Ja, ihr Lieben, wir kümmern uns jetzt um das kommende Halbjahr, was noch ansteht. Das Halbjahr Nummer 1 hatten wir schon vor ein paar Monaten besprochen. Bevor wir jetzt aber zu den Filmen des nächsten Halbjahres kommen, an euch eine kleine Frage gerichtet: Wie war das Halbjahr bislang für euch in Sachen Film?
Ich glaube, Thomas hat mehr gesehen als ich.
Ich habe, ja, es kann durchaus sein, aber ich habe nicht so viel gesehen. Aber ich habe diesmal nicht alles geguckt. Also ich hänge auch mit meiner Jahresfilmliste. Ich habe ja immer das Duell mit Sibbe am Laufen. Also wer die meisten neuen Filme im Jahr guckt, da übrigens schöne Grüße an Sibbe. Da hänge ich gerade, glaube ich, 20 Filme hinterher. Und aber
Oha.
nichtsdestotrotz habe ich dieses erste Halbjahr schon den einen oder anderen richtig guten Film sehen können. Und da sind bestimmt auch schon zwei, drei, die in meiner Top-10-Liste für dieses Jahr reinkommen. Aber ich bin jetzt bisher noch nicht so vollends begeistert.
Also ich muss sagen, also ich kann empfehlen, Burning war großartig, The Favorite war großartig und Beautiful Boy. Ich glaube, das sind für mich die drei besten bislang des Jahres, aber
Jetzt ist die Frage, wonach wir gehen, weil Favorite wäre ja dann, glaube ich, noch 2018, ne, nach amerikanischen Kinostarts, oder?
ja, aber er hat ja den Kinostart
Ja,
dieses Jahr erst, ne?
ach so, ja gut. Ja, du
Ne?
kommst immer durcheinander mit diesen Oscar-Filmen. Ja.
Ja, das geht mir genauso, aber naja, gut. Kümmern wir uns nicht um die Vergangenheit. Kümmern wir uns um die Zukunft. Und unsere Zukunft beginnt mit dem Monat Juli. Genau gesagt mit dem 4. Juli. Und da erwarten uns gleich zwei von vielen Fans heiß erwartete Fortsetzungen. Wollen wir mit der Horrorpuppe anfangen?
Ja, warum nicht?
Gut. Das ist nicht ein Satz, das ist ein
Das tiefe Atmen war Absicht.
Ja. Ja, Annabelle 3 erscheint. US-Titel ist Annabelle Comes Home. Überraschung, der dritte Teil der Annabelle-Reihe. Das ist ja wiederum ein Spin-off der Conjuring-Reihe. Und Annabelle 3 hat jetzt mit Patrick Wilson und Vera Farmiga die zwei Hauptstars der Conjuring-Reihe mit an Bord. Man könnte also sagen, es ist vielleicht so eine Art Conjuring 2.5.
Das ist ja eigentlich auch, also ich kenne keinen Annabelle-Film, ich kenne nur die beiden Conjuring-Filme bisher aus diesem Conjuring-Verse, ne? Also ist ja mittlerweile ein ganzes Universum. Ich hatte aber das Gefühl, nachdem ich den Trailer gesehen habe, dass sie da versuchen, alles irgendwie doch zusammenzubringen. Also bisher sind die einzelnen Reihen ja nebeneinander gelaufen, The Nun gehörte noch dazu. Und jetzt kam ja, wie heißt der andere? Ich habe den Namen vergessen, wer jetzt noch kam.
Loronas Fluch oder so.
Ja,
Aber
genau.
der soll wirklich so krampfig irgendwelche ganz leichten Andeutungen haben, damit er noch so gerade eben als Rip-Off durchgeht oder so, wie
Ah,
ich das
okay.
gehört habe.
Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sie in den Fernseher versuchen, wirklich da jetzt sowas Großes draus zu machen, dass alles miteinander verbunden ist. Und ich muss sagen, dadurch, dass die aus Conjuring da mitspielen, habe ich tatsächlich ein bisschen Interesse dran.
Okay. Ich muss ja sagen, ich habe die ersten beiden Annabelle-Filme gesehen und den zweiten fand ich gar nicht mal so scheiße. Jetzt auch weit davon entfernt, gut zu sein, aber den fand ich noch echt ganz schaubar. Und ich bin wirklich kein Fan des Conjuring-Universums. Ganz im Gegenteil. Aber trotz allem muss ich gestehen, also Annabelle 3 reizt mich jetzt eher gar nicht.
Mich lässt der komplett kalt. Ich
Ja.
hab auch richtig Angst davor, dass man diesen Gary Dauber-Mann, der die beiden anderen Teile geschrieben hat und jetzt auch S2 abliefern wird noch dieses Jahr, dass der jetzt auf den Regiestuhl gelassen wurde.
Ja, aber er ist ja wirklich neben James Wan, glaube ich, aktuell die große kreative Kraft da hinter dem Conjuring-Universum, wenn ich es richtig sehe.
Ja, kreative Kraft. Der
Ja.
ist förmlich eine Hexemaschine, der Kerl anscheinend. Wenn man sich anguckt, wie viele Drehbücher der abliefert. Und ich habe, ja gut, S2 reden wir später drüber.
Ja, da kommen wir noch hin. Gut, dann ein weiterer großer Neustart am 4. Juli ist Spider-Man Far From Home. Genau wie Spider-Man Homecoming, dreht von John Watts. Und natürlich ist Tom Holland wieder als Spider-Man mit dabei und wird es diesmal mit den Elementals aufnehmen und bekommt Unterstützung von Jake Gyllenhaal als Mysterio. Mhm. Und ich habe, als ich diese Liste zusammengestellt habe, der nächsten Kinostarts, überraschend festgestellt, dass Spider-Man Far From Home, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der letzte Superheldenfilm des Jahres ist. Oder?
Ja, das stimmt, ja.
Tatsächlich?
Ja? Oh, also, zumindest vom Marvel. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was anderes kommt.
Nee, DC kommt erstmal nichts, oder?
DC kommt nächstes Jahr im Sommer erst Wonder Woman.
Genau, DC dauert jetzt noch was, ja.
Genau. Ja. Boah, dann ja. Keine Superhelden mehr. Ja, gut, ja. Brightburn kommt eher, ne?
Brightburn,
läuft jetzt, genau.
Der läuft jetzt, ja.
Genau.
Und es ist ja auch kein Superheldenfilm in dem Sinne.
Ja, gut, im engeren Sinne. Aber, sonst kommt tatsächlich nichts mehr.
Ja, aber überleg mal, im ersten Halbjahr hatten wir schon Captain Marvel, Shazam, Endgame, X-Men. Ne?
Mhm. Ach ja, jetzt Dark Phoenix, ja.
Ja.
Wisst ihr, was ich die Tage jetzt gucken werde? Hm? Batman vs. the Teenage Mutant Ninja Turtles. Das wird ein Fest.
Ja, manchmal möchte ich einfach nur Thomas Kopf. Egal. Ja, Leute. Also, Spider-Man kämpft gegen die Eternals.
Nicht ja, gegen ihr habt Teenage Joker vergessen Mutant. Übrigens.
Was?
Hm? Ihr habt Joker vergessen, da reden wir nachher noch drüber.
Ja, aber es ist kein Superheldenfilm.
Nee. Ja. Hä?
Nee. Na, okay. Aber komm, Leute, jetzt lassen Sie mich über Spider-Man reden.
Ja.
Meine erste Frage an euch, wie fandet ihr Homecoming, Dominik? Hast du nicht gesehen?
Doch, gesehen habe ich ihn. ich fand ihn ganz okay, ganz nett. Ist für mich ein typischer Marvel-Film. So, ja, kann man sich mal angucken und dann ist er irgendwie auch relativ schnell raus aus dem Kopf. Michael Keaton ist mir noch im Gedächtnis geblieben, aber ansonsten, keine Ahnung, es ist halt so ein ich bin halt jetzt nicht gerade der größte MCU-Fan und für mich sind das halt so Fast-Food-Filme.
Mhm. Na? Thomas, und bei dir?
Ich mag Fast-Food-Filme. Und ich mochte Spider-Man Homecoming sehr gerne, weil Tom Holland ein richtig toller Spider-Man ist, finde ich zumindest. Ja. Und auch die Geschichte, dadurch, dass es halt auch wirklich angesiedelt ist, im sehr jungen Alter auch sehr ansprechend war und alles insgesamt recht nett. Man kann auf jeden Fall einiges kritisieren. Man sollte auch einiges kritisieren an dem Film, aber insgesamt hatte ich wirklich Spaß dran. Und wenn jetzt Far From Home genauso wird, mit dem gleichen Stil und auch Tom Holland wieder richtig gut aufstrumpfen kann, da habe ich da Bock drauf.
Ja, ich habe den Eindruck, irgendwie wirkt Samuel L. Jackson so ein bisschen reingepresst in den Trailer zumindest. Habe ich das
Gefühl. Samuel L. Jackson reingepresst in Marvel-Filme?
Echt? Ja, ich weiß nicht, weil Iron Man ist halt nicht mehr da, ne? Das ist eigentlich auch schon voll, das nimmt halt dem Ganzen auch schon so die Spannung, weil es spielt ja, also ich meine.
Hast du gerade einen Spoiler rausgehauen?
Ach Gott, ey, ja.
Ja, wir wissen doch, am Ende von Endgame legt halt Tony Stark seine Rüstung ab, hat keinen Bock mehr und fliegt mit Pepper Potts auf eine einsame Insel. So.
Genau, ja. Und Batman ist auch dabei, ja.
Genau. Und die Hero Turtles.
Vergesst die Turtles nicht, ja.
Ja, vergesst die Turtles. Und die Chipmunks.
Das wäre was, ey. Batman vs. Chipmunks.
Ja, und Garfield ist auch.
Der mit seiner Grabestimme und dann die Chipmunks mit ihren Quietsche.
Aber apropos Spoiler, das wollte ich noch gerne erwähnen. Tom Holland ist ja dafür bekannt, nichts bei sich zu behalten, was irgendwie an Geheimnissen betrifft.
Ja.
Also man gibt ihm ja auch gerne mittlerweile Fake-Drehbücher oder gibt ihm die Drehbücher nur, bevor er die Szene dreht, damit er ja nichts verraten kann. Und er hat wohl trotzdem wieder einen richtig fetten Spoiler rausgehauen für Far From Home. Und ich glaube, ich weiß schon, worauf es hinaus zielt. Wenn das tatsächlich so sein sollte, wie ich es vermute, also da werden wir dann, wenn die Kritik auch raus ist, bin ich gespannt drauf, wenn ich gesehen habe, dann wäre es blöd. Also ich hoffe, dass er anders überraschend wird, als es bisher angekündigt wurde.
Ja, der erste Teil, der hatte ja so einen ganz netten Twist, soweit ich weiß, ne?
Das war mit einer der besten Szenen.
Ja, tatsächlich.
Damals. Außer für unseren Leser Ding Dong, kann das sein? Der hatte doch letztens geschrieben, die Szene fand er blöd.
Ja, mich kriegen unseren geliebten Leser Ding Dong, aber
Lieblings-User. Es gibt
auch lange Filme, die brutal sind. Das ist so.
Ja, ja doch, aber die Szene habe ich tatsächlich auch als recht stark in Erinnerung mit Michael Keaton da im Taxi,
ja,
glaube ich.
Die war großartig. Ja.
Ja.
Michael Keaton ist aber auch großartig.
Ja, der hat sich echt gemacht. Ich habe den auch letztens in The Founder gesehen, war ziemlich begeistert. Mhm. Ja.
Gut. Ich wollte noch sagen, ich bin gespannt, wie sich Jack Gyllenhaal da macht.
Ja, vor allem ist das so ein bisschen unklar, was er jetzt genau sein wird, ne?
Weil naja, also Tacheles, reden wir Tacheles. Mysterio ist ja eigentlich ein Gegner von Spider-Man. Ja, ist
eigentlich der Hauptbösewicht oder einer der Hauptbösewichte.
Ja, ja, und in dem Film soll er ja jetzt irgendwie der Gute sein und vielleicht wechselt das ja noch, man weiß es nie, ne? Diese verdammten Twists. Ich habe aber gelesen, dass, Achtung, möglicher Spoiler für Far From Home, dass sie in dem Film Norman Oscorp, oder Osborn heißt er, glaube ich, einfügen wollen. Mm. Und dass der dann noch für spätere Filme wichtig ist.
Wobei das sehr merkwürdig ist, weil der Vertrag mit Marvel läuft doch, soweit ich weiß, dann aus für Sony mit diesem Film hier.
Genau, das wird halt spannend werden, weil Venom galt so als Entscheidungsfilm. Wenn der floppen sollte, was er halt nicht ist, dann hätte Marvel halt gute Karten gehabt, um mit dem weiter zu pokern. Mhm. Aber jetzt ist Venom ja leider ein Erfolg geworden. Sehr großer sogar.
Leider.
Ja. Und ja, jetzt hat Sony wieder recht gute Karten. Ne? Und ich hoffe mal, dass Marvel oder Disney da irgendwie einen Weg finden, denn Spider-Man ist halt einfach Marvel. Der gehört halt einfach dazu.
Warte mal noch 2 Jahre, wenn Disney dann Sony kauft.
Ich muss ja auch einräumen, kurz zu Tom Holland noch, ich mochte ihn hier tatsächlich lieber als in Civil War. Da fand ich ihn unglaublich anstrengend. Und auch irgendwie reingepfropft, aber gut.
Ja. Wollen wir mal zu der nächsten Woche kommen? Wir haben noch ein paar Wochen vor uns.
Ja,
am 11. Juli kommt einer meiner Lieblingsregisseure zurück. Er durfte nicht Bond inszenieren, aber macht nichts. Dafür bringt er jetzt die Beatles auf die Leinwand mit Yesterday. Es geht um einen Musiker, der eines Tages aufwacht und er ist der einzige Mensch, der die Beatles kennt. Keiner kennt die Beatles und ihre Songs. Und siehe da, er spielt die Beatles-Songs und wird zum Star. Das ist Yesterday. Die ersten Kritiken waren nicht ganz so euphorisch. Ich bin trotzdem gespannt auf den Film. Wie sieht es bei euch aus?
Ich muss sagen, ich fand den Trailer sehr angenehm, hatte Spaß dran und hatte dann gedacht so, ah cool, das wird wieder ein richtig geiler Danny Boyle-Film und ich bin auch ein großer Fan von ihm. Nach den ersten Kritiken, die jetzt kamen, die eher so im Mittelmaß angesiedelt sind, ist jetzt meine Vorfreude nicht mehr so groß. Ich finde die Idee aber weiterhin geil, quasi zu tun, als wenn die Beatles nicht da gewesen sind. Weil man kann das ja natürlich auch auf die aktuelle Musikbranche projizieren, wo natürlich jeder die Beatles kennt und auch Titel von den Beatles kennt, aber ich glaube, niemand mehr richtig so die Beatles auch nebenbei hört und sich natürlich auch die Musikbranche sehr stark verändert hat. Also ich hatte jetzt gerade letztens wieder gelesen, dass dadurch, dass man ja mittlerweile die Streaming-Klicks und sowas alles und die Streaming-Sachen mit reinzählt in die Charts, da ganz viel Manipulation stattfindet und deswegen haben wir so viele Rap-Songs mittlerweile in den Top 10. Also da ändert sich gerade ganz, ganz viel.
Nein, das ist die Wahrheit. Capital Bra ist erfolgreicher als die Beatles. So, jetzt haben wir's.
Genau, und darauf wollte ich hinaus, ne? Also das, da fand ich das Projekt sehr spannend, aber scheinbar ist es dann doch nicht so geil geworden.
Ja.
Dominik, was hast du zu sagen?
Ich bin durchaus gespannt, auch wenn ich mir natürlich jetzt die Frage stelle, ist das jetzt der Danny Boyle-Film, den wir statt seinem Bond bekommen?
Nein, er hätte ihn so oder so gemacht.
Ja, ja, ich weiß, er hat ihn irgendwie, genau. Zum einen habe ich mich seit Baby Driver so ein bisschen Lily James verguckt. Und zum
Ich habe ihn zuerst gesehen.
So funktioniert das nicht.
Und zum anderen ist das Skript von Richard Curtis, von dem ich eigentlich bisher alles mochte, außer sein alles eine Frage der Zeit oder wie der heißt.
Was?
Ja, den mochte ich nicht.
Bist du doof oder was? Wie kannst du den nicht mögen? Hallo?
Ich mochte ihn nicht. Punkt. Und es ist ein bisschen schade, dass Bill Nighy nicht hier drin ist. Aber sonst, Richard Curtis hat auch Ahnung von Musik.
Deine Meinung, wenn du alles eine Frage der Zeit doof findest, Freundchen.
Weil Bill Nighy das einzig Gute an dem Film war. So.
Ey, Ruhe da hinten.
Ja, und Rachel McAdams ist toll. Die könnte auch hier drin sein. Egal. So.
Ja, ach Gott. Also, das ist jetzt wohl... Boah, jetzt bin ich aber echt ein bisschen außer mir. Du kleiner Pimpf, wie kannst du es wagen? Also,
ja, das ist auch so eine heilige Kuh, die mal immer geschlachtet gehört.
Ja, apropos heilige Kuhschlachten. 17. Juli. Ich werde den Film mal versuchen, stilecht anzukündigen mit Ja, ich wie ihr unschwer hören konntet, war das natürlich König der Löwen.
Das war Libo M. Ja.
Was?
Nee, egal.
Nee, bitte, du hast alles eine Frage der Zeit schlecht gemacht, jetzt mach mich schlecht. Bitte. Also,
es wäre doch eigentlich nur ironisch gewesen, wenn das Lion King Remake und das Elton John Biopic am selben Tag erschienen wären, oder?
Ja, wobei, ich habe von einer Quelle ein paar nette Infos gehört über Elton John und König der Löwen.
Ja.
Dass Elton John gar nicht so geil auf das Projekt war.
Nee.
Und sie ihn halt durchaus locken mussten. Und sie haben ihn vor allem damit überredet, dass er einen Wunschfilm machen durfte später von Disney. Und dann ist er ein paar Jahre später nach dem von Lion King und dann auch zu Disney gegangen und hat gesagt, ich habe da eine tolle Idee für einen Animationsfilm mit Gartenzwergen.
Oh Gott. Ach ja, und da ist er bei DreamWorks gelandet, glaube ich.
Oder? Genau, Gnomeo und Julia, ja.
Wovon es auch noch ein furchtbares Sequel gab. Ja.
Gibt es da nicht schon 3 Filme von?
Nee, diesen Sherlock Gnomes gab es jetzt, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Der so grottig besprochen wurde und auch völlig untergegangen ist.
Gibt's, glaube ich, gerade bei Amazon Prime, wenn ihr gucken wollt. Aber es geht jetzt hier um König der Löwen. Ist es eine Realverfilmung? Kann man das überhaupt sagen? Oder ist es einfach nur ein Animationsfortschritt? Wie soll man das bezeichnen? Auf jeden Fall Regie Jon Favreau, der Iron Man und Jungle Book Regisseur. Das heißt, der hat Erfahrung mit der ganzen Materie. Mhm. Startet schon am Mittwoch, dem 17. in den deutschen Kinos. Und was soll ich sagen? Ich finde, das sieht sehr beeindruckend aus, aber es sieht halt einfach aus, wie wir nehmen den Originalfilm und kopieren ihn 1:1.
Ja. Ich hab auch wenig Bock auf das Projekt, muss ich sagen. Wenn, dann gucke ich halt nochmal das Original. Ja. Ich höre übrigens gerade Pascal in meinem Kopf, wie er Monarchentum, hätte ich fast gesagt, und König und quasi kritisiert. Weiß ich nicht, also von Disney erwarten wir dieses Jahr noch etliche Filme. Und das ist so der Film, der mich wirklich am wenigsten interessiert.
Okay.
Ja, kann ich mich anschließen.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, das sieht halt, ich war schon beim Dschungelbuch echt erstaunt, wie großartig das aussieht. Und beim Dschungelbuch, wie gesagt, auch von Jon Favreau, haben die ein paar nette Änderungen in der Story gehabt, die mir wirklich gefallen haben, vor allem am Schluss. Okay, ich mache jetzt mal total unbeliebt, aber ich finde König der Löwen an sich nicht so geil.
Ja, jetzt hast du dich wirklich unbeliebt gemacht, ja.
Jetzt, also.
Ja, du halt mal die Füße still, Dominik, ja.
Ja, also bitte, in jeder Welt ist Lion King der bessere Film als About Time, ja.
Ja, definitiv.
Ja. Ey, ihr habt es auch nicht.
Wenn du das Gegenteil behauptest, schicke ich dir Timo und Pumme auf den Hals.
Die Serie von denen fand ich lustig als Kind, aber den Film war nicht doof.
Die ist tatsächlich ziemlich lustig gewesen, ja.
Ja, da könnt ihr auch gerne unseren Trickfilm-Podcast zu hören.
Okay, muss ich echt mal reinhören, ja.
Ach, das hast du auch nicht getan.
Gut. Nee, das war vor meiner Zeit hier.
Okay. Ja, also, ich glaube, wir sind uns bei König der Löwen einig, oder? Wird erfolgreich werden wahrscheinlich?
Ja, definitiv, klar.
Scheiße erfolgreich, leider. Ja.
Technisch wahrscheinlich grandios, inhaltlich. Aber inhaltlich wahrscheinlich nicht so geil.
Redundant, mutlos und ich weiß nicht, das sieht für mich halt aus wie eine reine Tech-Demo. Und dann denke ich mir so, der alte Trickfilm, wer den mal auf Blu-ray gesehen hat, der sieht fantastisch aus.
Ja.
Und der Film hier wird weiß ich, 20 Jahren oder so halt in etwa genauso alt ist wie das Original, dann wird er aussehen wie Arsch. Weil CGI einfach nicht gut altert.
Ja, aber gar nicht. Aber das ist doch super. Dann können sie in 20 Jahren nochmal Filme aushauen.
Ja, oder.
Das ist vielleicht der Plan von Disney.
Also, was ich höchstens für eine Hoffnung habe, dass sie so ein paar Änderungen aus dem Musical von Julie Taymor übernehmen. Da haben sie nämlich zum Beispiel auch so einen Subplot, dass Scar sich halt ein Weibchen suchen will und dann auf Nala so ein Auge geworfen hat und dass sie dann deshalb den Königsfelsen verlässt, zum Beispiel. Das würde ich zum Beispiel mögen, wenn sowas drin wäre. Aber ich habe irgendwie, also wenn man jetzt auch schon so hört, sie haben da irgendwie neue Charaktere reingestopft, irgendwie einen, der keine Ahnung was ist. Und es klingt für mich halt nach einer ähnlich redundanten Änderung wie jetzt zuletzt in Aladdin mit dieser blöden Kammerzofe.
Ja.
Ne?
Naja.
Ohne das jetzt zu spoilern, aber es ist völlig witzlos, was sie da für Änderungen drin hatten. Und hier wird es ähnlich sein.
Also wie gesagt, reizt mich nicht. Nächster Film.
Ja. Nächster Film. Gut, die nächsten zwei Filme starten einen Tag später, am 18. Juli. Und zwar haben wir zuerst einmal den Actionfilm Anna von Luc Besson. Und irgendwie hat dieser Film so ein ganz, ganz böses Geschmäckle hinten dran, finde ich.
Okay. Warum?
Luc Besson ist ja pleite gegangen mit seiner Firma oder hat gerade Insolvenz beantragt, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass Luc Besson jetzt schon, glaube ich, 2-3 Mal dem Gerichtsprozess entgangen ist, weil ihn mehrere Frauen beschuldigt haben, sie sexuell belästigt zu haben.
Ah,
und, okay. Und das Problem bei Luc Besson ist, der hat halt ganz oft so Filme, wo man immer das Gefühl hat, okay, den macht er jetzt nur, weil er mit der einen Ische, die da die Hauptrolle hat, die ins Bett will. Also ganz, ich will nicht zu hart ins Gericht gehen, aber seien wir ehrlich, so ist halt die Karriere von Mila Jovovich in den Sprung gekommen.
Also hier wäre es in dem Fall dann Helen Mirren. Ist sie nicht in einem Alter mit Besson?
Oh, bonjour, Ellen. Doch, du bist einfach wunderschön, Ellen.
Du darfst hier meine Filme spielen.
Ja. Oh, ich mache hier diesen Film für dich. Der ist Anna. Du bist eine Profikillerin. Die tut, als wäre sie ein russisches Topmodel um die 20.
Das ist auch die erste große Kinohauptrolle von der Sascha Lüss.
Ja. Die kenne ich ja gar nicht. Okay.
Ja. Willkommen im Club, die kennt niemand, genau. Außer Luc Besson.
Ach so, aber die war schon in Valerian drin, ne?
Genau, da hat sie mitgespielt, aber das war's dann halt eher.
Und in einem Dior-Werbespot war sie auch schon zu sehen.
Ui.
Und Versace, ja.
Ui. Also Leute, den Film müsst ihr euch angucken.
Okay. Bei Dior und bei Versace.
Aber um dem Film zu sprechen zu kommen, ich fand den Trailer ganz gut, muss ich sagen. Also ich mag ja diese Thematik sowieso und ne, klar kopiert er sich da wahrscheinlich eher wieder ein bisschen selber, Nikita.
Oder Lucy.
Genau, aber ich mochte Nikita immer. Den
ich mag Nikita auch, aber ich habe trotzdem das Gefühl, also ich fand Valerian super. Ich fand den wirklich großartig. Ich fand den total schade, dass der gefloppt ist. Aber gerade bei diesen Actionfilmen von Besson oder seiner Firma, Eurocorp, die sind halt einfach kaum noch zu unterscheiden, finde ich.
Ja, das stimmt,
Ich vermisse halt wirklich den jungen Besson, der uns so Sachen wie Nikita im Rausch der Tiefe oder halt Leon der Profi geschenkt hat. Ich habe das Gefühl, er hatte halt Leon der Profi und dann hat er sein Traumprojekt, das fünfte Element verwirklicht.
Und dann war irgendwie die Luft raus.
Ja. Und dann hat er mit Valerio nochmal ein Traumprojekt verwirklicht und das ist halt nach hinten losgegangen finanziell.
Ja, richtig. Ja.
Und jetzt bringt er halt das, was die Leute von ihm erwarten. Das sind halt hübsche Frauen, die böse Buben abballern. Und ich muss gestehen, ich fand den Trailer jetzt eher, weiß nicht.
Ich hab ihn sagend.
Ich hätte gerne wieder so einen richtig dreckigen Straßenfilm von ihm. Ne? Das wäre spannend.
Ja. Oder er schreibt noch ein Sequel zu Die Purpurnen Flüsse.
Das fünfte Element 2. Ja. Jetzt erst recht.
Oh Gott, da kommt Mila Jovovich angewatschelt, ey. Dann ist sie einmal nicht in einem Paul W.S. Anderson-Film drin, ist auch mal was.
Ja.
Okay. Also ich habe den Trailer nicht gesehen, ich kann jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich muss sagen, lässt mich halt irgendwie komplett kalt. Also der Cast liest sich jetzt nicht schlecht, unter anderem Cillian Murphy. Gut, der Cast von Valerian las ich auch nicht schlecht.
Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ist, dass Anna, glaube ich, schon Profit machen wird, weil ich glaube, so teuer ist der Film nicht.
Nee.
Er hat auch, sehe ich gerade, er hat noch in der Pipeline Lucy 2 und Columbiana 2.
Ja, und auf Lucy 2 wartet ja die ganze Welt. Also ich glaube, auf den hat jeder gewartet, ey.
Ungelogen, ich will wissen, wie es weitergeht mit dem USB-Stick. Also das.
Hey, ja. aber nichts geht über Kolumbianer 2.
Ja. Oh, ja, da hat ja auch die ganze Welt drauf gewartet.
Ey, das ist der einzige Film, in dem Zoe Saldana nicht wahlweise blau oder grün ist. Ja.
Aber der Film ist so geschnitten, dass du trotzdem nicht siehst. Also,
dass du nachher blau oder grün bist, wenn du den guckst.
Die ist wahrscheinlich in dem Film orange, aber du siehst es halt nicht.
Ach, ja.
Ja, war jetzt geil.
Ja. Kreative Armut.
Mhm. Ja, ja. Kommen wir mal von Anna zu Chucky.
Tolle Überleitung.
Geil, oder? Danke, da habe ich den ganzen Tag schon gefreut.
Jetzt echt?
Ja. Oh nein, der am 18. Juli in einem Remake auftaucht und das heißt Child's Play. So wird der Film auch bei uns in Deutschland heißen. Regie Lars Klevberg, der das Horrormeisterwerk Polaroid gemacht hat. Das ist der Film, den Netflix nicht haben wollte.
Stimmt, ja.
Ja. Und Hauptrolle spielt Aubrey Plaza und es ist im Grunde ja halt ein Remake des klassischen Chuckys von, ich glaube, Mitte der 80er. Damals war es ja ein Serienkiller, der durch Voodoo-Zauber seine Seele in eine Puppe transferierte. Und im Remake ist es jetzt eine böse KI. Und ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Bock auf den Film. Ich weiß aber nicht warum.
Genau, ich schließe mich da an. Also die Chucky-Filme waren ja auch schon zu Beginn immer eher so, naja, ist ganz nett. Ich glaube, das wird hier auch nicht anders, aber Chucky wird ja im Original von Mark Hamill gesprochen.
Mm.
Und da habe ich totales Interesse dran. Ich glaube, ich werde ihn auch im Original, also im O-Ton, dann gucken. Und Mark Hamill hat ja auch den genialen Joker beispielsweise gesprochen in der Batman-Serie. Oh, der kann das. Und ich glaube, das wäre zumindest ein Verkaufsargument für mich, um dann doch mal reinzugucken. Und der Rest ist, glaube ich, dann eher bekannte Slasher-Puppenkost, aber nichts Neues.
Also ich habe gerade einen richtigen Kulturschock erlebt, weil ich das mit Mark Hamill bis jetzt gerade eben nicht wusste. Aubrey Plaza sehe ich eigentlich
wie
gerne.
Wie vorbereitet du bist.
Ja, wie wunderbar vorbereitet ich bin, genau. Schade, dass Jennifer Tilly nicht irgendwie einen Auftritt hat. Ich habe aber irgendwie so ein leichtes, vielleicht liegt es halt auch an der wirklich geilen Werbekampagne. Ich habe irgendwie so ein leichtes Deadpool-Gefühl. Also, dass die Werbekampagne geiler sein wird als der eigentliche Film.
Ja, das kann durchaus sein. Und Jennifer Tilly, die ist dabei, aber halt nicht beim Remake, sondern wahrscheinlich bei der TV-Serie. Denn der Schöpfer von Chucky, Don Mancini, der jetzt auch die letzten Filme gedreht hat, der hat mit dem Projekt nichts zu tun. Ja. Und die ganzen Chucky All-Stars, soll ich sagen, Brad Dourif und Jennifer Tilly, sind jetzt auch nicht gut zu sprechen auf das Remake.
Aber ist das nicht eigentlich verrückt, dass Chucky als Franchise so in aller Munde ist?
Ja, cool, es gab doch diesen Cult of Chucky 2017.
Ja, ne? Ja, genau. Also es gab 2013 einen Film, Curse of Chucky, und dann 2017 Cult of Chucky. Jetzt die Serie und die Neuauflage.
Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Ja, vielleicht war es ja der Cameo in Ready Player One, der es losgetreten hat.
Nee, glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Da müssten wir auch einen neuen Freddy Krüger haben. Also das ist
ja, genau. Oh, nee.
Ich glaube tatsächlich, das liegt einfach daran, weil die Filme sich einfach gut verkaufen seit langer Ewigkeit, also seit langer Zeit. Weil es ist halt so oft beim Horror, die Filme sind relativ kostengünstig und haben aber eine ziemlich große Gewinnspanne.
Vielleicht hängt
die Conjurings, ne?
Ja, also, vielleicht hängt sogar mit dem Doll-Horror-Erfolg von Annabelle irgendwie auch zusammen.
Das kann sein, ja. Ne?
Und Chucky ist einfach auch, ist halt wie Freddy und Jason halt so eine eigene Marke geworden. Und das ist so, du weißt halt, was du bekommst. Ich glaube, das hat damit zu tun. Und vielleicht auch mit ein bisschen Nostalgie. Also ich habe damals Chucky als Teenie gesehen und fand das total spannend. Ja. Ja, ich war jung und dumm.
Ja, das ist aber auch wieder dieser Retro-Trend, ne, der im Moment überall durchzieht.
Okay.
Ja, mal gucken, wie gesagt, jetzt mit dieser KI im Remake, was sie daraus jetzt machen.
Ja, Mark Hamill ist halt ein Argument schon irgendwo, ne? Also weil der ist ja halt wirklich für sein Voice-Acting.
Aber ich bin echt mal gespannt, ob sie nur ein oder ob sie gleich mehrere Star Wars-Verweise einbauen werden.
Aber ich mache jetzt mal einen auf Zeit-Nazi und lass uns mal zum nächsten Film übergehen.
Jo.
Ja, ja, Herr Oberst.
Am 25. Zeit-Nazi Juli, muss ich mir auch mal merken.
Ja. Am 25. Juli startet die Apokalypse. Ein Film, eines venezuelischen Regisseurs namens Adolfo Colmara. Der heißt nun mal so. Er ist kein Nazi.
Ja. Tolle Überleitung hier, ne?
Ja. Der werte Herr hat den Film Schneeflöckchen gemacht, der letztes Jahr für Furore gesorgt
hat. Den fandest du ja sehr, sehr gut. Ich habe den immer noch nicht gesehen.
Ja, den Film fand ich echt spitze. Das ist jetzt sein erstes großes Mainstream-Projekt. Ich bin, was den Start angeht, ein bisschen zwiegespalten, weil er soll ja halt am 25. Juli schon starten, aber bislang ist halt noch nichts vom Film raus, also keine Bilder und kein Trailer. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den Film mal einfach links liegen.
Also ich sehe einen Trailer.
Ja, einen Trailer gibt's schon.
Ein Trailer gibt schon, Bilder auch. Interessant ist, Lea van Acken ist da drin. Das ist die aus Kreuzweg und Anne Frank.
Oh, gut. Dann reden wir über Apokalypse von mir aus.
Aber ist das dann so ein bekanntes Ding eigentlich, von wegen, es gibt so eine Party und die ufert halt aus, so wie Project X zum Beispiel? Also den fand ich damals ganz interessant.
Ja, also so rein von den Bildern habe ich das Gefühl, oder ja gut, den Trailer habe ich jetzt nicht gesehen, aber irgendwie hat das so einen ganz leichten Fuck You Goethe-Vibe irgendwie. Vielleicht tue ich dem Film da auch total unrecht, aber
Fuck You
Abi. Weiß ich nicht. Ja.
Ja.
Fuck okay. You Abi.
Nächster Film.
Sicher?
Ja.
Wir sind super vorbereitet, ne?
Ja super vorbereitet. Ebenfalls am 25. Juli startet 21 Bridges mit Black Panther-Star Chadwick Boseman. Da geht es darum, dass ein Cop-Mörder frei rumläuft und dann wird die Stadt abgesperrt. Beziehungsweise die 21 Brücken, die aus Manhattan, glaube ich, ist das, rausführt, werden abgesperrt. Ja, und dann geht halt Chadwick Boseman mal als Cop-Killer-Killer. Nein, als Cop-Killer-Cop, egal. auf die Jagd. Und ja, Trailer sah ganz nett aus, wie so ein richtiger Straightforward-Action-Thriller. Chadwick Boseman ist ein hervorragender Darsteller. Ich möchte seine Frühwerke 22, glaube ich, heißt er, und Get Him Up empfehlen.
Der hat's ihm mit Zahlen, ne?
Ja, stimmt.
Schlimm. Und der hat auch noch einen Gastauftritt in einem 21 Jump Street Film gehabt. Nee.
Okay, ja. Also, was ich jetzt so gesehen habe von dem Film, das ist kein Film, der mich ins Kino locken würde.
Nee.
Aber das könnte ein netter Amazon-Netflix-Film werden.
Ja, sehe ich auch so.
Interessanterweise gibt es auf IMDb ein frühes Artwork von dem Film. Da heißt er noch 70 Bridges. Wahrscheinlich sind ja irgendwann aufgefallen, so, das sind noch ein paar mehr Brücken. Ach so. Genau, also ich habe den Trailer auch gesehen und fand das interessant von dem Konzept her. Ich mag ja irgendwie so, wenn so ein bisschen Anarchie entsteht, und das ist halt auch so eine Form davon, wenn halt alles abgesperrt wird und mit Polizisten geflutet, und dann sind die auf der Jagd mit diesen Cop-Killern, die wiederum selber aber gar nicht Cop-Killer sein wollten, sondern scheinbar irgendwie reingelegt worden sind bei diesem Coup. Also auch noch ein bisschen Mystery oder ein bisschen Thriller-Elemente mit drin. Ich habe da Bock drauf, würde aber auch sagen, ins Kino lockt mich der jetzt nicht.
Ja,
gut. Dito. Ja, der nächste Film ist Vox Lux. Da geht es um den Privatsender Vox, der jetzt ein Luxusangebot hat.
Der Fox Club. Oh.
Der Fox, ja.
Und nein,
es ist der neue Film mit Natalie Portman. Und es geht um eine Sängerin. Es geht um Ruhm, es geht um Fame, es geht um Popularität. Und ja, ich versuche hier gerade irgendwie zu überspielen, dass ich nicht wirklich Ahnung habe, worum es da eigentlich geht.
Ja.
Wir auch nicht.
Der lief der nicht irgendwie letztes Jahr in Cannes oder so ähnlich, oder?
Ja.
Genau, dann kommt der relativ spät hier raus. Ich weiß, dass der irgendwie sehr das Publikum gespalten hat, auf jeden Fall.
Ja.
Und dass Natalie Portman hier so ein bisschen richtig an Black Swan anschließt.
Genau, also es geht, glaube ich, viel um so Popkultur und wie halt sich so ein junger Star innerhalb von einer Dekade dann auch entwickelt.
Genau.
Und halt, wie unsere aktuelle Popkultur mit auch Sängerinnen und Sänger halt umgeht. Und Patrick hat bei uns ja die Kritik geschrieben, also es gibt schon eine Kritik bei uns von 8 von 10 Punkten. Also Patrick war sehr begeistert und hat das als grotesker Zerspiegel der Realität bezeichnet.
Es wirkt auf mich so ein bisschen wie Black Swan meets Neon Demon, so ein bisschen, ne?
Ja.
Rein ästhetisch auch.
Genau, aber also ich glaube, das kann durchaus was sein. Wenn man zumindest ein Fable für sowas hat, ne?
Ja, also ich, den habe ich mir schon lange vorgemerkt tatsächlich. Ich habe mich immer gefragt, wann er endlich mal kommt. Weil das ist immer so scheiße, diese Kant-Filme werden einem immer unter die Nase gerieben und dann kommen sie einfach nicht.
Ja. Ja. Kann sein, dass er kommt.
In Thomas okay, Kopf war das lustig.
Ja, ja. Ja. Der halt nach, wartet's ab.
Okay, ja. Weiter. Gut.
Ja. Kommen wir zu dem nächsten lustigen Film, oder? Ha, das war eine Überleitung.
Verstehe ich nicht. Nein, jetzt kommen, wir sind im August, am 1. August, ja, gibt's totale Männlichkeit. Mhm. Richtig männlich. Es gibt drei Figuren in zwei Filmen und alle drei ultimativ männlich. Mit welchem Film wollen wir anfangen? Mit dem einen, mit den zwei geilen Männern oder dem einen mit der einen geilen männlichen Figur?
Fangen wir mit Benjamin Blümchen an.
Genau.
Kommen die echt am selben Tag raus?
Ja.
Ja.
Okay. Aber.
Als ich ein kleiner Bub war, habe ich sehr gerne Hörspiele gehört. Am liebsten die von Bibi Blocksberg. Denn Bibi Blocksberg konnte hexen und fliegen. Benjamin Blümchen war ein verschissener Elefant, der Zuckerstöckchen gefressen hat.
Ja? Und auch noch saudumm war. Ja.
Und auch noch saudumm war, ja.
Und ich habe ihn trotzdem jetzt gehört.
Und ja. Ich habe den auch gehört, ja klar. Bibi Blocksberg ist einfach viel cooler. Jetzt kommt ein Benjamin Blümchen-Film in die Kinos. Der erste Trailer ist schon erschienen vor ein paar Wochen. Ja, danke für die Mühe, sag ich da, aber es sieht ziemlich scheiße aus.
Genau. Witzig ist ja, Benjamin Blümchen ist ja eigentlich Kommunist. Also, nein, das ist wirklich hochpolitisch, wenn man das mal im Detail analysiert, weil er will immer alles teilen, er ist immer gegen die Obrigkeit und unterstützt halt auch die Pressefreiheit. Ne? Also das ist wirklich frühe Indoktrinierung bezüglich auf Gerechtigkeitstheorien. Das ist sehr spannend. Aber ich glaube nicht, dass sie das in diesem Kinofilm so umsetzen werden, dass da auch nur ein anarchistischer überhaupt irgendwas drin sein wird. Von daher, und ich schließe mich an, der Trailer sah kacke aus und ich glaube, das wird auch nichts.
Aber wisst ihr, was ich abfeiern würde? Wenn Benjamin Blümchen der Film in der Zukunft spielt, wo Otto schon so 18, 19 Jahre alt ist, ja, und Benjamin Blümchen immer so ihm hinterher rennt, immer so, Otto, wir sind doch beste Freunde, und Otto immer so, boah, verpiss dich, Alter, ja. Und dann eines Tages so Benjamin mit ihm treten geht, ja, dann wird er ohnmächtig, wacht ein paar Stunden später wieder auf, hat zwei Stoßzähne weniger und Otto schreckt eine fette Rolex.
Das ist so ein Hangover-Film mit Benjamin Blümchen, das wär's doch.
Otto, wo sind meine Stoßzähne? Ja. Wo sind meine Stoßzähne und wo hast du die Rolex?
Warum habe ich ein Tattoo am Arsch?
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, das wird vielleicht ein netter Film für Kinder, sowas für zwischendurch, aber mehr halt auch nicht.
Ne? Es sieht so grausam schlecht aus, vor allem die absolute Fremdschämenschleuder ist da wirklich Dieter Hallervorden, der da mit so einer Gotthard-Gottfried-Gedächtnisstimme redet. So, ja, ich war ein Geheimagent. Das ist so, es ist so furchtbar, wirklich. So richtig, richtig deutsches Fremdschämenfest, ey. Und da können noch so bekannte deutsche Schauspieler da reingestopft werden. Ja, ich weiß nicht. Also es sieht einfach nur furchtbar aus. Und ich find's auch ehrlich gesagt verstörend, wenn man so als Identifikationsfigur für Kinder einen Charakter hat, der komplett CGI ist und wirklich sowas von ins Uncanny Valley skateboardet. Ne? Ja. Also ganz furchtbar, wirklich.
Ja. Gut, dann kommen wir mal von Benjamin Blümchen zu zwei Herrschaften, wobei einer, glaube ich, dieselben Oberschenkelmaße hat wie Benjamin Blümchen. Fast and Furious hat sein erstes Spin-off bekommen. Am 1. August ist es soweit. Da startet Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Und ich bin ein einfacher Mensch. Ich lasse mich gerne beeindrucken und schnell beeindrucken. Und nach den Trailern zu Hobbs und Shaw, auch wenn sie den gesamten Film innerhalb von 3 Minuten nacherzählen, Ich habe echt Bock auf das Teil.
Ich muss mich da anschließen. Ich glaube, das wird mit der lustigste Film des Jahres. Und selbst wenn das wie in den Trailer ist, dass quasi Dwayne Johnson und Jason Statham einfach nur Seite an Seite irgendwo rumrennen, sich gegenseitig blöde Sprüche an den Kopf knallen, ein paar Leute umhauen und in den nächsten Raum marschieren, kann ich das 2 Stunden lang durchgucken. Also ich habe Bock drauf.
Was ein Argument wäre, ist Regisseur David Leitch, ne?
Ja, definitiv. Black Superman Idris Elba.
Ja, keine Ahnung, warum er in diesem Film ist, aber er scheint irgendwie Bolle Spaß Kohle. Zu haben, das gebe ich zu. Ja, ja, Kohle und Spaß. Ja.
Genau.
Ja. Also, der Film interessiert mich wirklich überhaupt nicht, aber den Trailer fand ich tatsächlich irgendwie spaßig. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein richtiger Guilty Pleasure Film, habe ich das Gefühl.
Und wenn er richtig erfolgreich ist und am besten noch 1,5 Milliarden einspielt, gut, das wird er natürlich nicht, aber dann wird Vin Diesel platzen.
Aber es beunruhigt mich irgendwie schon, dass ich habe an so vielen Stellen gelesen, das ist einer der meist erwartetsten Filme des Jahres.
Also, naja, man muss aber auch dazu sagen, dass Hollywood ja auch im ersten halben Jahr schon echt viel rausgebollert hat, ne?
Ja, vielleicht sogar schon zu viel.
Ja.
So ein bisschen. Also nach hinten raus wird es dann irgendwie auch sehr dünn, habe ich den Eindruck. Also keine Comicfilme mehr bis zum Ende des Jahres. Hat sowas überhaupt schon mal gegeben? Ja? Das ist ja... ja, okay.
Genau, aber David Leitch auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird wirklich gut. Und er wird auch gute Action-Szenen haben. Und die beiden sind sehr charismatisch. Das muss man im Kino gucken.
Ja. Ich spaß mir dann irgendwie auch für ein Jahr später auf Amazon oder so. Obwohl den
kann man sich... Wir machen es einfach so, ich gucke mir den an mit Thomas und dann treffen wir uns via Skype und dann erzählen wir den Film nach.
Ja, genau. Ja, so wie bei Endgame. Ja.
Aber ich dachte, wir können ihn einfach nachspielen.
Das wäre viel witziger. Oh ja, genau. Ja,
ja mit Acoustic Sounds, genau. Könnt ihr da euer neues Soundboard testen.
Okay, ich glaube, wir gehen jetzt eine Woche weiter.
Ja.
Okay. Ja, am 8. August fangen wir mal an mit einem Episodenfilm. Der heißt Berlin, I love you. Es gibt seit ein paar Jahren so Episodenfilme über Städte. Ich glaube, da kommen so alle 2-3 Jahre immer eine raus. Es gab Paris Je T'aime.
Mhm.
Es gab, glaube ich, auch New York, I love you, wenn ich mich richtig erinnere.
Berlin, I love you.
Genau, der kommt jetzt raus.
Ja, und Rotterdam wird gerade gedreht.
Sehr schön. diese Filme sind an sich sehr interessant, weil da wirklich, wirklich sehr talentierte Filmemacher dran arbeiten.
Mhm.
Berlin, I Love You kam bislang aber nicht so gut an.
Also er hat einen Metascore von 34 von 100 Punkten. Der wird total gut, der Film.
Ja, don't believe the critics.
Aber hallo, Til Schweiger inszeniert Mickey Rourke. Bitte.
Okay, jetzt habe ich noch weniger Interesse an dem Film. Aber ich meide solche I Love You-Filme sowieso schon seit über 10 Jahren. Ich glaub, das ja mittlerweile. Von daher werde ich den auch gut ignorieren können, ohne dass ich was verpassen werde.
Die sind so das Pendant zu diesen Feiertagsfilmen, ne? Die so losgetreten wurden durch tatsächlich Liebe, würde ich sagen.
Ja, genau.
Ne, so Valentinstag, Happy New Year und so eine Scheiße. Wobei, ich sehe gerade, Dani Levy ist auch dabei. Okay, der jetzt eher nicht, aber Dennis Gansel hat sogar anscheinend eine Episode gedreht.
Ja.
Ne, das. Und die.
Und besetzt sind die auch immer hochkarätig, aber es stimmt schon, es gibt halt immer so, das ist das Problem mit den Episodenfilmen. Du hast immer eine Episode, die ist echt super, dann hast du aber 4, die echt langweilig sind.
Ja.
Und dann hast du wieder eine gute und das ist im Gesamten gesehen ist es meistens immer eher enttäuschend.
Ne? Das sind so Achterbahnfilme. Ja. Ich sehe auch gerade mich, also das turnt mich schon ziemlich ab. Veronika Ferres ist auch dabei. Mit dem wunderschönen Rollennamen Else Speck.
Ja, ich sag euch, das wird ein fantastischer Film. Aber diese Woche kommen sowieso ziemlich geile Kracher raus, ne? Weil auch der nächste Playmobil The Movie wird bestimmt ein super Highlight.
Ja. Ich finde das vor allem lustig im Kontext dazu, was die Woche darauf dann in die Kinos kommt, wenn ich ehrlich bin. Ja, Playmobil The Movie. Es geht um eine große Schwester, die sich mit ihrem kleinen Bruder verzankt hat und dann geraten die beide ins Playmobil-Land. Und Hände hoch, wer daran glaubt, dass dieser Film nur entstanden ist, weil sie gesehen haben, hey, Lego ist ja sehr erfolgreich mit ihren Filmen.
Mhm. Ja, und hey, sie haben jetzt auch gesehen, oh scheiße, Lego Movie 2 war jetzt nicht so erfolgreich.
Ja. Ja, das stimmt.
Schade. Aber Playmobil war immer schon ein bisschen langsam, ne? Also ich meine, die haben jetzt 5 Jahre gebraucht, um nur ihren eigenen Film in die Kinos zu bringen.
Ja. Ja, es passt doch wunderbar zur Marke, aber ach, ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und ich finde, es sieht echt nicht gut aus. Es sieht irgendwie aus wie eine Vormittags-Trickserie auf Super RTL, so ein bisschen. Der Voice-Cast ist nicht schlecht, also irgendwie Anya Taylor-Joy und Daniel Radcliffe sind dabei. Aber ich weiß nicht, Playmobil ist eigentlich mega steif. Also ich muss zugeben, ich habe, als ich noch jünger war, habe ich zuerst mit Playmobil gespielt und dann mit Lego. Aber Playmobil hat halt eher so, ist eigentlich fast eher wie Puppen oder so tatsächlich. Also da kann man auch nicht gar nicht mal so viel mitmachen. Die sind halt nicht so flexibel und so auseinanderbaubar wie Lego.
Ja, ne? Ja, das stimmt.
Das heißt,
ich habe als Kind habe ich viel Lego gehabt, auch viel Playmobil, aber ich kann mich nicht daran erinnern, mit Playmobil gespielt zu haben, wenn ich ehrlich bin.
Gar nicht.
Also, keine Ahnung. Ich habe noch Erinnerungen an Lego, aber nicht an Playmobil, weil es halt immer so statisch war. Du konntest damit halt nichts machen. Du hattest halt deinen Bauernhof und hast halt den Bauernhof gespielt. Und bei Lego hast du einen Bauernhof und dann hast du eine halbe Stunde hantiert und dann warst du eine Raumstation. Ne?
Also ich hatte eine Ritterburg. Und mein Bruder hatte so ein Südstaaten-Fort, das weiß ich noch. Ich hab keine Ahnung gehabt, was das ist als Kind und damit habe ich dann ich habe dann immer beide Welten fusioniert in meinem Spiel. Das war immer sehr lustig.
Aber bevor ihr jetzt in eure nostalgischen Lego-Abenteuer abdriftet, stell doch mal den nächsten Film vor, weil davon habe ich keine Ahnung, welcher das ist.
Findest du es eigentlich schön, unsere nostalgischen Gefühle einfach so?
Ja, echt, ey, das ist wirklich. Das,
ja. Leute, wenn ihr einen Lego Playmobil Podcast mit mir und Dominik haben wollt, schreibt in die Kommentare.
Ja, aber dafür muss ich Lego Movie 2 noch gucken. Ja.
Ach was, musst du nicht gucken. Es gibt, also egal. Ja, der nächste Film, der am, welches Datum haben wir eigentlich jetzt? 8. August startet, ist Brahms, The Boy 2. Ja, es gab vor 1-2 Jahren einen Horrorfilm, der hieß The Boy. Den habe ich nicht geguckt, den haben aber ein paar andere Leute geguckt, zumindest genügend, dass sich eine Fortsetzung rentiert und die soll jetzt ins Kino kommen. Ja, vielen Dank, kommen wir zum 15. August, weil mehr kann ich für mich sagen.
Heißt der Brahms, weil dann irgendwie klassische Musik drin
vorkommt? Nein, dieser Junge heißt wohl Brahms.
Ach so.
Um eine kleine Referenz einzubauen, ich habe erst Bran verstanden. Ist ja auch ein kleiner Junge, hinterher ist das Isaac Hempstead Wright, ja.
Ich habe es vermisst, aber was soll's. Nerd.
Das habe ich nur dir zuliebe jetzt gesagt. Wenn du doch so ein Bran-Fan bist, ja?
Ja, total.
Also Horrorfortsetzungen könnten Horrorfans im Auge behalten. Wir können nichts dazu sagen.
Genau. Am 15. August, da können wir einiges zu sagen.
Ja,
fangen wir mal an mit dem The Big One. Once Upon a Time in Hollywood von einem aufstrebenden jungen Autor-Regisseur namens Quentin Tarantino. Mhm. Ein Film, der in Cannes relativ gut ankam, auch wenn er keinen Preis gewonnen hat. Ein Film mit einer immens großen Starbesetzung, auch wenn die meisten davon wahrscheinlich nur 2 Minuten kurz vorbeischauen und dann wieder gehen. Und ein Film, der durchaus zu Spekulationen anregt, denn er spielt halt zur Zeit der Manson-Morde. Mhm. Und Margot Robbie spielt Sharon Tate, die ja eines der Opfer von Charles Manson, beziehungsweise der Charles Manson Family wurde. Und ist noch nicht so richtig raus ist, was genau uns da jetzt erwartet. Der erste Teaser-Trailer und der erste Trailer sind aber schon sehr amüsant und unterhaltsam. Der Film an sich geht, glaube ich, wieder 2,5 Stunden.
Und wird jetzt nochmal gestreckt auf 3 Stunden.
Ja. Und wenn man den meisten Kritikern glaubt, soll es wohl wirklich wieder so ein Tarantino sein, der eher auf Unterhaltung geht. Also jetzt kein Jackie Brown und kein Hateful Eight, sondern mehr so in Richtung Django Unchained und Pulp Fiction. Und jeder, der irgendwie ein bisschen sich mit Filmen beschäftigt, wird sich diesen Film angucken, oder?
Ich bin natürlich da total heiß drauf und ich glaube, das wird auch einer meiner Highlights dieses Jahr. Also, wenn ich in die Glaskugel gucken darf.
Vielleicht nach Brahms.
Genau, nach Brahms. und was ich bisher so gelesen hatte, ist der Film eher so in einem Fluss. Also, er hat gar keine richtige Geschichte, sondern bietet so eine Zeitperspektive eines fiktiven, nenne ich es mal, Hollywood aus Sicht von Quentin Tarantino. So. Und wenn das nur ansatzweise die Dialoge hat, wie man das gewohnt ist von Tarantino und auch diesen Charme und diesen Humor und ich meine, er ist einfach auch top besetzt, dann wird das wirklich ein fantastischer Film und auch bisher die Wertungen, die man so reinbekommen hat, sind auch alle herausragend. Also von daher, das wird ein definitives großes Highlight dieses Jahr, unbedingt im Kino gucken.
Für mich auch, count me in, wirklich. Also das, die Besetzung ist ein absoluter Traum, natürlich typisch Tarantino. Und man hat ja auch schon so einige Vergleiche mit Pulp Fiction gehört zum Beispiel. Ja. So rein von der Erzählstruktur vielleicht auch. Ich habe nur irgendwie echt so ein bisschen die Sorge wieder bei der Lauflänge. Weil Tarantinos letzten beiden Filme haben diese exorbitanten Spielzeiten nicht unbedingt so gut getan. Vor allem Django Unchained. Ist mein größtes Problem wirklich die Länge. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die Filme sind halt lang, weil sie eben lang sind. Ne? Aber ansonsten, ich glaube, der wird trotzdem großartig. Also, der ist Pflicht im Kino, wirklich. Also, wer da nicht reingeht, da gibt's keine Entschuldigung für.
Ja. Kann man sich auch super im Doppelfeature mit Brahms angucken.
Und mit einem anderen Film, zu dem wir jetzt noch kommen.
Ja, sogar noch zu zwei Filmen.
Stimmt, zwei Filme.
Ja, okay.
Alles hört auf dein Kommando.
Ja, ich wollte gerade irgendwie eine Überleitung finden. Danke, Thomas. Toy Story 4, nein, pardon, in Deutschland hat er natürlich den großartigen deutschen Titel Toy Story, Doppelpunkt, Alles hört auf kein Kommando. Was soll die Scheiße?
Keine Ahnung.
Aber jetzt weißt du auch, warum die Poster mit 3 Wochen im Verzug erschienen sind, die Deutschen. Ja, weil sie erstmal den Schriftzug umbedingt.
Genau, die waren wahrscheinlich vollkommen überfordert damit.
Ich verstehe das halt nicht. Da haben die das Gefühl so, okay, wir haben Teil 2 2 genannt, Teil 3 3, aber 4 ist unsexy. Na, nehmen wir mal hier, alles hört auf keinen. Das ist halt, was soll denn die Kacke? Also ich
da wird weiß irgendein Marketing-Typ oder Frau wird dann gesagt haben so, ah, komm, Leute, das mit 3 und 4, Zahlen sind out. Was wir brauchen, sind lange Titel. Komm, hört mal, hört alle auf kein Kommando mehr. So, das ist der Titel. Und so wird das entstanden sein.
Es soll ja irgendwie auch so ein bisschen, keine Ahnung, eine Zeit lang wurde so mal spekuliert, ob das irgendwie so ein leicht Spin-off-Vibe versprühen soll. So ein bisschen so wie bei, A Star Wars Story bisher.
Das heißt, Beispiel, die Gabel übernimmt jetzt die Reihe und dann kommt dann.
Ein Forky-Spin-Off, ey.
Genau. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf den Film, war aber immer ein bisschen skeptisch, ob sie es tatsächlich bei einem vierten Teil nochmal schaffen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Teil 3 ist wirklich herausragend. Und hat
also ich sag's mal so, die besten Pixar-Filme sind Toy Story 3, ja. Alles steht Kopf und
oben.
Nee.
Wall-E
Coco. Auf jeden Fall.
Coco ist auch großartig.
Coco ist auch großartig.
Bei oben habe ich das Problem, den finde ich halt, sobald die anfangen da abzuheben, echt öde. Und Wally ist halt total öde, sobald halt die Menschen ins Spiel kommen.
Immer dasselbe.
Die Menschen sind schuld.
Also, wie kannst also, es du recht machen?
Also mein Favorit ist halt wirklich Alles steht Kopf. Der steht für mich wirklich auf
Platz 1. Ja, der ist wirklich großartig.
Ja. Und dahinter ist Toy Story und dahinter ist Coco. Und ich finde, dass diese drei Filme für mich fast schon was von der Trilogie haben, weil sie alle so die Thematik des Abschieds innehaben.
Ja, genau.
Ja, das sind tatsächlich auch sehr...
Genau, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass ich halt das sehr skeptisch fand, dass sie das nochmal schaffen. Ne? Also, dass sie nochmal einen Film schaffen, der wirklich auch so emotional auch ist zwischendurch und der wirklich auch eine Tiefe hat. Aber zumindest nach den ersten Meinungen, die jetzt so rumgehen,
die man mit Vorsicht genießen muss,
hat er das wohl geschafft. Aber ich bin weiterhin skeptisch, aber auch gespannt. Ich hoffe auf ein FSK 0, Nicht, weil ich sonst Angst habe, wenn der FSK 6 hat, sondern weil ich dann mit meinem Sohn ins Kino gehen kann, der halt noch keine 6 ist. Und der ist auch großer Toy Story-Fan und ich glaube, das wäre wirklich toll, wenn ich mit dem August da ins Kino gehen könnte.
Ich bin schon 36, du könntest mit mir auch mal ins Kino gehen. Mal so als Hinweis.
Ich mach das gerne. Ich nehme dich dann
auch. Aber nur FSK 6.
Ja.
Nur FSK 6, ja.
Aber Stu darf in Begleitung der Eltern auch in Filme ab 12.
Ja, ja, aber da muss ich dann immer entscheiden, ob er das tatsächlich ab kann.
Okay. Also ich habe, weil letztens Rocketman hatte keine Angst. So. Ja, zu Toy Story, alles hört auf kein Kommando, boah, für den Titel.
Fick diesen Titel. Ja.
Dominik, also wirklich, das ist ja ausnahmsweise hier.
Ja, die deutsche Filmtitel-Mafia hat wieder zugeschlagen, ey, wirklich. Das ist
ja, dann musst du aber nicht hier einen auf Hard Ficker machen, du.
Ach stimmt, wir waren nicht mehr bei Tarantino, ne? Scheiße.
Nein. Ja. Ja. Ich habe das Problem, ich sehe das genauso wie Thomas, ich finde Toy Story ist auch eine Reihe, die wurde von Teil zu Teil besser, also nicht nur von der Animation her, sondern auch von der Geschichtenerzählung. Ich habe das Problem, dass alles, was ich bislang gesehen habe, so aus Trailern, das sieht das so aus, fast wie ein 1:1 Remake des ersten Teils.
Ja, genau.
Und da, also ich werde mir den auf jeden Fall angucken mit großer Freude. Trotz allem bleibe ich skeptisch.
Ja, ich werde mir, irgendwann wird dann so die Neugier über die Vernunft siegen bei mir, aber ich muss sagen, dass mich die Trailer, also ich bin großer Pixar-Fan, sehr, sehr großer Pixar-Fan, aber der Film lässt mich tatsächlich wirklich total kalt. Also ich liebe die Toy Story-Filme, ich liebe Teil 3 vor allem. Und das ist halt das Problem. Teil 3 war für mich der perfekte Abschluss.
Ja,
das und stimmt. Das wirkt jetzt so dran geklebt. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Story so, keine Ahnung, das könnte irgendwie so eine lange Folge einer dazugehörigen TV-Serie füllen und nicht einen Kinofilm. Und ja, dass sie dann jetzt irgendwie auch diese blöde Schäferpuppe da zurückholen oder die Lampe oder was das sein sollte, ist auch irgendwie sehr komisch, die ihr Kleid losgeworden ist, aber gut. Und ach, ich weiß nicht, also das wuppt mich alles überhaupt nicht und das beunruhigt mich tatsächlich, weil ich liebe eigentlich diese Figuren und habe auch ein bisschen Angst wieder vor der deutschen Synchro leider, weil da jetzt auch einige verstorben sind aus den alten Filmen von den Sprechern. Allen voran Mr. Potato Head, weil nicht mehr unter uns, Hartmut Neugebauer im Deutschen.
Wobei, da ist es ja im Original auch so, dass der Don Rickles gestorben ist, aber ja, der konnte, glaube ich, noch die Aufnahmen vollenden.
Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, also mir gibt es tatsächlich auch zu denken, wie wirklich total kalt mich das alles lässt. Also es sieht zwar animationstechnisch toll aus, vielleicht haben sie es sogar mit dieser Katze, das ging herum, vielleicht haben sie es damit sogar echt ein bisschen zu weit getrieben.
Ja. Aber meinst du diese Szene, wo sie auf eine Katze treffen, die halt echt fotorealistisch aussieht, aber sie ist animiert, ne?
Ja, die sieht aus wie so ein Outtake, was man irgendwie aus Lion King rausgeschmissen hat, keine Ahnung. aber so insgesamt, also das, wie gesagt, das beunruhigt mich irgendwie auch, dass mich das so kalt lässt. Keine Ahnung, also ich werde mir schon irgendwie, wie gesagt, Neugier über Vernunft, aber ach, keine Ahnung, das lässt mich so ratlos zurück. Vor allem habe ich das Gefühl, das wird da auch nicht der letzte Teil sein.
Okay, aber lasst uns mal weiter, ne, zum ja, nächsten Film.
Ja, denn wir sind ja gute Jungs.
Genau, Good Boys. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Ja, Good Boys ist eine R-Rated-Komödie mit drei Jungs, alle noch so im, ich würde sagen, 5., 6. Klasse-Alter. Und die schwänzen die Schule und erleben dadurch relativ strange Abenteuer. Irgendwas mit Drogendealern, Gewalt und Sextoys. Der erste Trailer sah ganz ulkig aus, hatte so einen gewissen, so einen Superbad-Vibe drin.
Kurze Frage, wird er produziert von Seth Rogen?
Ich glaube ja.
Okay, das erklärt einiges.
Stimmt. Der US-Trailer fängt damit an, dass die drei Hauptdarsteller, unter anderem Jacob Tremblay, bei Seth Rogen im Büro sitzen und er ihnen sagt, sie dürfen jetzt nicht im Trailer Fuck sagen.
Okay, jetzt bin ich also interessiert.
Ja, das hat so ein 21 Tribes, Jump Street Vibe so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, so, ja gut, so Meta-Gags. Mag ich ja eigentlich.
Und ich muss gestehen, Longshot, der kommt, glaube ich, in ein paar Tagen in die deutschen Kinos, den fand ich ja großartig. Und deswegen bin ich wieder ein bisschen erfreut auf die Sachen, die Seth Rogen so macht.
Ja. Seth Rogen.
Genau. Ja. Du wurdest geroked.
Ja. Du wurdest geroked.
Ja, Rogan One. So, okay. Kommen wir mal zum 22. August. Ich hoffe, ihr habt den Trailer gesehen. Ich habe es nämlich nicht getan. Da kommt nämlich ein Science-Fiction-Film mit Hilary Swank. Was hat die eigentlich die ganze Zeit gemacht? In die Kinos, der heißt I Am Mother. Das Besondere daran ist, in den USA ist der Film, glaube ich, schon längst auf Netflix erschienen.
Genau, bei uns kommt der aber in die 7. Kinos. Juni.
Ja.
Mhm. Genau, ich habe den Trailer gesehen und habe da sehr viel Lust auf den Film, weil ich sowieso Science Fiction mag, aber er hat auch eine coole Prämisse, die wirkt zwar im ersten Moment so ein bisschen bekannt, ne? Also es geht darum, dass halt ein Roboter so eine Station bewacht und da halt auch ein Baby ist und aufwächst mit Mutter. Also der Roboter heißt dann Mutter. Und dann kommt halt plötzlich von außen, von der Welt, die eigentlich zerstört sein soll, eine Überlebende. Und daraus entwickelt sich dann so ein bisschen so ein Spiel, ein bisschen mysteriöses, weil dann gesagt wird, also sie erzählt dann, dass es gar nicht so ist, wie Mutter erzählt. Und dann muss sie sich halt entscheiden, also die Junge, was halt irgendwie wahr ist und welche Seite sie entscheiden. Und da habe ich Bock drauf. Also sah gut aus.
Gut, dann teile ich einfach mal deine Meinung.
Ja, immer.
Und Dominik hat ihn auch nicht gesehen, oder?
Doch, ich habe den Trailer gesehen. Es hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, sah jetzt nicht schlecht aus. Hilary Swank lebt noch tatsächlich. Auch ja, wenn ich sie
lebt. Ja,
sie lebt noch, sie lebt Ach. Noch. Ja, und Rose Byrne spricht ja die Mother. Es wirkt alles so ein bisschen zusammengestückelt auf mich und der Trailer zeigt mir ehrlich gesagt viel zu viel. Es sei denn, es ist so eine Verarsche wie bei Passengers und der Film ist was völlig anderes.
Ja. Am 22. August werden wir es wissen. Ebenfalls am 22. August meldet sich ein einst gefeierter Horrorregisseur zurück, nämlich der Franzose Alexandre Aja oder Acher oder wie immer ausgesprochen wird. Oder, Alexandre.
Ah, ja, das gibt's auch noch.
Genau, genau. Der kommt mit Crawl um die Ecke. Es geht um einen Hurricane, der viel Chaos verursacht und eine junge Frau, die versucht, ihren Vater aus diesem Hurricane zu retten. Problem ist nur, es sind da noch Alligatoren. Ja. Und die haben was gegen die Rettungsaktion.
Im ersten Moment klingt das ja mega trashig, ne? Wie so ein Sharknado-Film mit Alligatoren. Aber der Trailer ist wirklich gut und wer schon mal was von Alexandre Aja gesehen hat, der weiß, dass er zumindest, wenn es um Blut und Horror geht, durchaus in der Lage ist, das gut darzustellen. Und ich habe da Lust auf den Film. Ich würde den niemals im Kino gucken, dafür bin ich viel zu wenig Horrorfan. Aber wenn er irgendwann im Heimkino da ist, dann gucke ich den.
Also wirklich ein Heimkinofilm, ne? Der hat so einen leichten Grabbeltisch-Vibe für mich irgendwie. Andererseits finde ich es interessant, dass man Kaya Scodelario in der Hauptrolle hat. Die kennt man eigentlich, weiß nicht, die kennt man vielleicht aus dem Maze Runner Film oder aus Fluch der Karibik 5.
Mhm. Und Skins, also, ja.
Genau, und Skins. Und auch zuletzt jetzt hier in, wo sie eine absolut scheußliche Frisur hatte, in diesem Ted Bundy Film, der ja auch noch hier rauskommen wird.
Ja.
Allerdings nur auf DVD und Blu-ray, sonst überall woanders auf Netflix. Also find ich interessant, sie irgendwie in so einer Hauptrolle zu stecken.
Und ich muss sagen, ich mag Barry Pepper sehr gerne und gucke den immer gerne, wenn er im Film tatsächlich auftaucht.
Für mich ist Barry Pepper so der typische Darsteller für Kriegsfilme.
Das stimmt, das war ja lange Zeit auch. Ja.
Der war wirklich in gefühlt jedem zweiten Kriegsfilm drin, ne?
Ja.
Ich glaube, sogar auch schon in James Ryan, ich weiß gar nicht.
Ja, da war der Scharfschütze.
Ja, der war auch dabei, ja.
Ja. Ja, ich mag den auch ganz gerne. Der ist halt irgendwie so ein ewiger Nebendarsteller irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ja. Hat man den schon mal in der Hauptrolle gesehen?
Battlefield
Earth, ne?
Super.
Also wenn das kein Kickoff für seine Karriere war, dann ist er danach wahrscheinlich konvertiert und es hat auch nichts gebracht. Und doch, ich habe mal so einen Mr. Ripley-Film mit ihm gesehen, der war ganz okay.
Ja. Okay, gut. Kommen wir mal zum nächsten Film.
Und zwar ein Film mit Stu. Den musste ich jetzt bringen, sorry.
Ja, aber es, der Hauptfigur heißt auch Stu.
Ja. Das ist halt so. Yeah.
Oh. Wir reden über Stuber. Genau. Übrigens wieder einen Film, der einen wunderbaren deutschen Zusatztitel bekommen hat. Haltet euch fest. Stuber. 5 Sterne undercover.
Oh Mann, ey.
Es geht um den Uber-Fahrer Stu, der eines Tages plötzlich mit dem Cop Vic, gespielt von Dave Bautista, zu tun bekommt. Vic hat irgendwie eine Augenerkrankung und darf deswegen nicht fahren oder kann nicht fahren, muss aber irgendwie so einen super Drogendealer außer Gefecht setzen, also bestellt sich ein Uber. Ist klar, macht man halt so. die Trailer, die jetzt rausgekommen sind, die sahen alle echt ganz funny aus, fand ich. Mhm. Nicht nach großer Kunst, aber nach echt guter Unterhaltung. So ein Film, den man sich einfach mal abends anguckt, vielleicht mit Freunden und hat eine gute Zeit. Mhm. Dazu, der Bösewicht wird gespielt von Iko Uwais.
Ja.
Und diesmal erblondet.
Und Dave Bautista mal in einer lustigen Rolle?
Glaube ich. Naja,
rein auf die Galaxie. Ja, also auf jeden Fall. Dave Bautista in der Komödie ist durchaus nicht uninteressant. Ich meine, im Guardians-Film ist er ja schon ziemlich lustig. Auch wenn er in dem zweiten ein bisschen sehr übertrieben hat, aber finde ich tatsächlich interessant, weil der macht ja ansonsten eher relativ ernstes Zeugs jetzt. Ne? Ist jetzt, glaube ich, in dem Dune-Film nächstes Jahr.
Ja.
Mhm. Und war ja dann auch in, ja gut, im Blade Runner hat er diesen Kurzauftritt gehabt, aber sah tatsächlich ganz spaßig aus, muss ich zugeben.
Ja. Ja. Und jeder Film, wo Stu drin vorkommt, den muss ich im Kino gucken.
So, und nach Super Stu, wie gesagt, guckt euch Stuber an, der wird großartig, weil Stu ist im Titel, kommt eine Woche später dann Angel Has Fallen. Die Fortsetzung von Olympus Has Fallen und London Has Fallen mit Jared Butler und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Ja, Thomas, wie sehr freust du dich auf Angel Has Fallen? Und sei ehrlich.
Überhaupt nicht. Ich habe mich ja gewundert, dass da überhaupt noch ein dritter Teil kommt, aber ich glaube, die Reihe ist leider sehr erfolgreich. Und man muss ja dazu sagen, der erste war ja quasi so ein Action-Trash-Fest. Und zwar gab es ja zwei Filme. White House Down war der andere, der eher bessere Film. Und London Has Fallen war dann eher so die Call of Duty-Version in London. Und der Trailer zu Angel Has Fallen, der holt mich null ab. Ich habe da keinen Bock drauf.
Ich habe ihn nicht mal gesehen.
Es geht um Drogen.
Und das ist der Grund, warum du hier dabei bist.
nee, also ich bin einfach sprachlos, dass das überhaupt noch ins Kino kommt. Also das ist so ein bisschen wie mit diesen Sequels. Kommt doch jetzt irgendwie auch ein zweiter Teil schon draußen, ein dritter Teil kommt jetzt von Escape Plan. Also diesem Ding mit Schwarzenegger und Stallone vor ein paar Jahren. Und die Dinger kommen jetzt halt ordnungsgemäß und mit anderen Schauspielern direct to DVD. Und ich verstehe nicht, warum man das hier nicht auch so machen kann. Ja, also, dass sich Morgan Freeman und Gerard Butler dafür noch hergeben. Aber gut, ja.
Ja. Kommen wir mal von einem Action-Highlight zum nächsten. Late Night mit Emma Thompson. Startet ebenfalls am 29. August. Komm, was war jetzt lustig? Komm, Action-Highlight mit Emma Thompson, bitte.
Ein bisschen.
Ich weiß, es ist spät, aber so ein bisschen Einsatz könnt ihr schon auch zeigen, Leute.
Pause für Gelächter.
Danke. Genau. Ja, ein Film, der von Amazon in die Kinos kommt, den hat Amazon, glaube ich, gekauft für Unmengen von Geld. Von Drehbuchautorin Mindy Kaling. Die kennen vielleicht einige aus The Office oder The Kaling oder Mindy Project. Es geht um eine Late-Night-Show und der Trailer weckt so ein bisschen das Gefühl, das ist im Prinzip ein Remake von Der Teufel trägt Prada, nur dass es halt nicht in der Moderedaktion spielt, sondern halt hinter den Kulissen einer Late-Night-Show.
Ja. Hab den Trailer nicht gesehen, keine Ahnung.
Gut, wunderbar, kommen wir zu September.
obwohl Emma Thompson, glaube ich, dann schon eine geile Besetzung ist in so einer Rolle, ne? Wenn die so einen ähnlichen in eine ähnliche Richtung geht wie die von Meryl Streep damals.
Aber die hat mittlerweile seine Brigitte Nielsen-Frisur, ne? Das ist irgendwie komisch.
Ja, stimmt. Sie sieht da wirklich aus wie Brigitte Nielsen. Ach du Scheiße.
ja. Alleine, dass ich miterleben muss, dass die Namen Emma Thompson und Brigitte Nielsen in einem Satz fallen.
Hallo, Brigitte Nielsen ist doch, hat die nicht letztens auch wieder ihre Schauspielkarriere, die im Wachkoma lag, wiederbelebt? Was war doch da? Also nach dem Dschungelcamp jetzt.
Ja, in Creed 2 ist sie irgendwie 2 Minuten durchs Bild gelaufen. Gratulation. Vielen Dank.
Böse Mutter, ja.
Alles nur wegen dem Dschungelcamp.
Ja. Kommen wir mal besser zum September. Am 5. September startet mehrere Filme, aber nur einer davon ist groß und wichtig genug, um hier genannt zu werden. Es ist nämlich S oder wie manche ihn nennen, Es.
Wer nennt ihn denn so?
Ey, ungelogen. Ich habe ganz viele Kritiken gehört, so im Rundfunk, wo die echt sagen, heute reden wir über die Stephen King-Verfilmung Es. Und ich denke, was heißt das Es? Es ist S.
Aber ist was mich noch mehr nervt, wenn deutsche Seiten schreiben, It Chapter 2. Ja.
Ja, aber ich denke mir dann immer, der Film kommt halt auch in Deutschland in die Kinos. In Deutschland hat er den Titel S Kapitel 2.
Ja, oder nee, S2 heißt er einfach nur, glaube ich. Aber das, genau. Das war auch schon beim ersten Teil so nervig. Oh, ich gehe heute It gucken. Ja? Warum kann man nicht S sagen? Ich finde es so albern. Keine Ahnung.
Es ist noch Essen da.
Ich muss ja sagen, ich fand den ersten ganz gut. Nicht überragend. Bei Weitem nicht, aber irgendwie war der ganz spaßig und ich freue mich darauf, den Club der Loser wiederzusehen, beziehungsweise dann die Erwachsenen-Pendants. Und der Trailer, den sie gezeigt haben, beziehungsweise eher so eine Art Filmclip, der war ganz nice.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich mochte den ersten den ersten Teil von vor 2 Jahren ganz gerne. Ich fand ihn aber halt nur gruselig.
Ja.
Ja. Und der erste Trailer jetzt zu Kapitel 2, der sah ganz nett aus. Und ich glaube nicht, dass die Macher da irgendwas dran ändern an der Erfolgsformel des Vorgängers.
Machen sie definitiv nicht.
Der Cast ist aber ziemlich cool. Ich möchte vor allem Bill Hader hervorheben.
Mhm.
Ja, Bill Hader ist super. Unbedingt Barry gucken, grandiose Serie. Und ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich bin ehrlich, ich würde mich jetzt nicht ärgern, wenn sie jetzt sagen würden, der kommt doch erst nächstes Jahr, wäre mir dann auch egal. Aber ich werde ihn mir angucken. Und da ich weiß, dass Dominik ja ein richtig großer Fan des ersten Teils ist.
Ja, auf jeden Fall.
Hatecast incoming.
Ja, Hatecast incoming. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja,
ja, würde ich sagen, Dominik, deine Meinung zu S Kapitel 2?
Ach ja, S Kapitel 2. Ich glaube, dass der Cast unglaublich viel retten wird. Ich finde es eine absolute Katastrophe, dass man diesen Drehbuchstümper Gary Daubermann jetzt an den Teil des Skriptes lässt, den man eigentlich nur verkacken kann, auch von der Vorlage her. Und wie sehr man das verkacken kann, konnte man ja in der zweiten Hälfte des TV-Zweiteilers sehen. Ich mochte den ersten Teil leider überhaupt nicht. Bill Hader kann ich mich anschließen oder auch James McAvoy und Jessica Chastain, die ihr dann vielleicht nicht im Wachkoma spielen wie in Dark Phoenix. Ich hoffe, also ich werde mir nicht im Kino ansehen, das weiß ich schon. Das ist für mich ein Heimkinokandidat, weil ich habe mich beim ersten Teil wahrweise so gelangweilt oder geärgert, dass ich mir das nicht nochmal antun möchte.
Aber die Tanzszene war doch super.
Eine Tanzszene, das ist halt so ein richtiger Moment, wo dieser Film mega gruselig sein will und ich denke mir so, ernsthaft, vor allem er macht diese Jahrmarktnummer da und fragt dann, ja, warum hast du denn keine Angst vor mir? Und ich denke mir so, seriously? Ist das nicht selbst erklärt? Nee, ernsthaft, das tat richtig weh und auch nochmal hier wirklich schamlose, betonte Schleichwerbung. Ihr könnt euch richtig freuen auf einen Hatecast von mir und Pascal dazu. Kurz vor Kinostart von Teil 2.
Ja, wir müssen ja bis hier noch den Hype mitnehmen. Ne?
Ja, aber richtig.
Okay,
gut. Und der Film, der kriegt richtig, ja.
Ja, von einer Bestseller-Verfilmung zur nächsten. Am 12. September startet Der Distelfink. Wahrscheinlich muss ich jetzt alles sagen, oder?
Ja, du hast die News geschrieben.
Distelfink ist ein Pulitzer-Preis gekrönter Roman von einer Autorin namens Donna Tefts oder so ähnlich. Und erzählt von einem Jungen, der bei einem Terroranschlag in einem Museum seine Mutter verliert und aus den Trümmern des Museums ein Gemälde entwendet, der Distelfink, ein sauteures Teil, und das halt über seine Lebensjahre halt mit sich mitträgt. Und dieser Terroranschlag hat natürlich Spuren hinterlassen. Der Mann wird im Erwachsenenalter von Ansel Elgort, glaube ich, heißt der. Elgort. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Gespielt.
Der aus Baby Driver.
Genau, der Baby Driver.
Nicht das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja.
Ja. Ja, der Cast ist recht prominent. Unter anderem Jeffrey Wright und Nicole Kidman sind mit dabei. Und Regie führt John Crowley, der hat zuletzt den Brooklyn gemacht mit Saoirse Ronan. Und Hollywood war seit langer Zeit sehr scharf auf dieses Buch. Es ist ein Bieterwettstreit entstanden und Warner hat sich jetzt die Rechte gesichert und bringt ihn jetzt im September in unsere Kinos. Und ich glaube, dass Warner vielleicht auch auf ein paar Oscars hofft. Ja. Das kann ich zum Distelfink sagen.
Ist so ein richtiger Baitstreifen, ne? Also der Trailer, den fand ich jetzt nicht schlecht, obwohl ich irgendwie nicht so wirklich teilweise weiß, worum es jetzt konkret geht. Das ist dieses Bild da irgendwie. Jeffrey Wright hat mich tatsächlich angelockt, muss ich zugeben, weil ich den seit Westworld insbesondere unglaublich gerne sehe. Ich muss immer noch Wolfsnächte mit ihm nachholen. Aber ja, so insgesamt, es ist halt so richtig so Oscar-Bait nach Mars, würde ich sagen. Ne? So sieht's für mich aus.
Ich habe den Trailer nicht gesehen.
Ja. Letzte Woche in der Woche schon dieselbe Scheiße. Ja?
Stimmt, ich erinnere mich. Ja.
Ich habe mir sie ja noch nicht nachgeholt.
Ich bin einer der zwei Zuhörer gewesen. Ja.
Ja. Okay, ja. Am selben Tag startet der deutsche Film Gut gegen Nordwind mit Nora Tschirner, Alexander Fehling und Ulrich Thomsen in unseren Kinos. So, dann sag mal was dazu.
Ja, ich wusste bis gerade nichts von der Existenz dieses Films.
Mhm. Klingt nach einer Romanverfilmung, die bestimmt total gut wird, weil es eine deutsche Romanverfilmung ist.
Ich habe euch ja die offizielle Synopsis geschickt, ne?
Stimmt. Mhm. Und ich habe es vom Titel erstmal ein Rip-Off der Ostwind-Reihe gehalten.
Stimmt. Boah, geil, das wär ziemlich witzig. Nordwind gegen Ostwind.
Ja, doch, gut gegen Ostwind, der Pferdemetzger.
Und am Ende kommt dann das Crossover North by Northwest.
Ja. Also es geht wohl irgendwie um digital E-Mail-Verkehr und ja.
Ja. Also hier steht auch wirklich keine Plot-Synopsis irgendwie in der Drama Romance. Ja, gut.
Ja. Freut euch drauf. Der Film bekommt eine klare Empfehlung von uns.
Der Trailer, nee, gibt's überhaupt einen Trailer? Nee, ne?
Nein, noch nicht.
Das ist ein deutscher Film, ja.
Ja. Gut,
doch, dann. Den Trailer gibt's schon.
Ja?
Ja.
Ach, fuck. Wir sind aber auch richtig gut vorbereitet.
Ja, großartig. Ja, hier, keine Ahnung, nee, Regisseurin ist jetzt auch irgendwie nicht, namhaft. Nee.
Aber eher zu was Witzigen. Du hattest doch vorhin dich kritisiert, dass Dave Bautista sonst nur ernste Rollen macht. Und er bringt dieses Jahr nämlich zwei Filme in die Kinos, wo er eine lustige Rolle spielt.
Okay.
Weil auch am 12. September kommt nämlich My Spy.
Mhm.
Und ja, wie es halt so ist, wenn Actionstars irgendwann vielleicht nicht mehr so in aller Munde sind, dann nehmen sie so eine Rolle an, wo sie gerne mal auf Kinder aufpassen.
Wobei, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich glaube, als Schwarzenegger Kindergartenkopf gemacht hat, war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Okay, wenn Stars irgendwann auf ihren Höhepunkt ihrer Karriere sind.
Nein. Aber Actionstars zieht es irgendwann immer zu Komödien.
Ja, genau.
Also du hattest Schwarzenegger mit Kindergartenkopf oder Junior und Twins. Du hattest Vin Diesel in hier der Webinator. Und
Jackie Chan hat es auch gemacht.
Der die ohne Plan mit The Rock, glaube ich, ne?
Genau. Ja, genau. Oder die Zahnfee oder Zahnfee auf Bewährung.
Oh Gott.
Ja, und My Spy ist jetzt Dave Bautistas Chance zu glänzen.
Ja.
Der Regie führt Peter Siegel, der hat Nacktkanone 3 und diesen 2 vom alten Schlag gemacht.
Ja, oder 50 erste Dates.
Genau. Ja. Ja, der Trailer sieht halt aus so halt Standard, so halt Actionstar versucht auch lustig zu machen. Allerdings, ich mag Dave Bautista. Ich sag nicht, dass es ein guter Schauspieler ist, aber der hat einfach Charisma. Der hat eine gute Ausstrahlung. Ich habe jetzt vor kurzem seinen Final Score geguckt, wenn ihr einen gutes Die Hard Rip-Off sehen wollt, guckt euch den wirklich an, kann ich empfehlen. Und My Spy, ja, Mai.
Ja, Mai Spy.
Ja, Mai. Die Saison der Dave Bautista.
Ich glaube, dass ich mir den eines Tages nachmittags mal auf Netflix oder Amazon angucken werde und dann 90 Minuten lang gut unterhalten werde und die danach aber auch sofort wieder vergessen werde.
Ich bin gerade total von der Rolle, dass Dave Bautista tatsächlich in einem dieser Escape-Plan-Sequels drin ist.
In allen beiden sogar.
Mhm. Stimmt. Mit 50 Cent und Stallone. Ja, großartig.
Ganz ehrlich, wenn du mit 50 Cent einen Film drehst, dann weißt du, du hast es geschafft.
Ja, ja, okay.
Gut, kommen wir mal zum 19. September. Da starten drei Filme. Also mehr als so drei Filme, aber über drei Filme wollen wir reden. Ich, den größten, machen wir mal zum Schluss, fangen wir mal an mit Downton Abbey.
Boah, dann bin ich raus.
Dem lang erwarteten Film zur Serie, die keiner von uns hier gesehen hat. Ja. Deswegen, liebe Downton Abbey-Fans, viel Spaß.
Ich kenne den Vorspann. Das kann genau. Ich sagen. Ich kenne den Vorspann.
Ja.
Und ich weiß, dass wirklich eine geile Besetzung ist, zugegeben.
Ja, ja.
Ja, das ist bestimmt schön, wenn man das mag.
Es soll ja auch eine tolle Serie sein. Das haben mir viele Leute gesagt, auch Leute, die normalerweise nicht so für britische Adelsdramen zu haben sind. Also die ist ja auch ultra erfolgreich. Also da ist bestimmt was dran. Nur ich habe halt keine einzige Folge gesehen. Und das ist, glaube ich, schlecht, um den Film dann zu gucken, oder?
Also ich glaube, ich bin einer der wenigen, also wenn ich jetzt mal gucke, der Autor, der Gosford Park geschrieben hat, der ist der Kopf hinter Downton Abbey. Und Gosford Park, da muss ich mich mal outen, ist einer der unglaublich langweiligsten Filme für mich gewesen. Also keine Ahnung, ob ihr den jetzt für ein Meisterwerk haltet oder ob ihr den überhaupt gesehen habt. Gosford Park?
Ich sag nur so viel, Dominik mag Gosford Park nicht, aber Dominik fand auch About Time schlechter. Also da würde ich jetzt nicht viel drauf
sehen. Gosford Park fand ich schlechter. Ja, viele, viele lieben den. Ich halte den für völlig überbewertet und dass der damals Drehbuch gekriegt hat, während Memento leer ausgegangen ist. Ja, okay. Egal.
Ja, gut. Der zweite Film auf der Liste am 19. September ist The Kitchen. Das Regiedebüt von Andrea Berlanti oder Berlanti, die hat unter anderem zuvor das Drehbuch zu Straight Outta Compton geschrieben. Und die Story erinnert ein bisschen an Widows. Es geht um drei Frauen, deren Ehemänner in den Knast kommen. Und jetzt fehlt halt das Geld. Und die Ehemänner waren alle Gangster. Und jetzt denken sich die Frauen, hey, was soll's, dann ziehen wir unser eigenes Ding durch. Der Trailer war ganz nett. Er überrascht vor allem damit, dass zwei Darstellerinnen hauptsächlich für Komödie bekannt sind, nämlich Melissa McCarthy und Tiffany Haddish, der Film aber an sich nicht besonders komödiantisch sein soll.
Ich finde die Besetzung ganz gut. Ich habe den Trailer habe ich jetzt nicht gesehen. Finde auch die Idee auch immer noch gut, wenn das halt so funktioniert von der Geschichte her. Und der also Bloodfather fand ich damals halt mit Mel Gibson fand ich auch gut. Allerdings war
Den hat die Autorin auch
geschrieben. Genau, allerdings war danach dann Sleepless, den sie auch geschrieben hat, aber allerdings mit drei anderen Autorinnen und Autoren. Den fand ich schwach. Also von daher kann das auch eine 50-50-Geschichte werden. Allerdings sehe ich tatsächlich immer ganz gerne Melissa McCarthy. Also von daher
vor allem in ernsteren Rollen.
Ne? Genau, werde ich auf jeden Fall einen Blick riskieren.
Ja.
Domhnall Gleeson ist dabei. Da bin ich schon so leicht interessiert, muss ich sagen.
Ja.
Den sehe ich immer gerne.
Bevor wir jetzt zu Gott, an dem Tag starten echt viele Filme. Mhm. Den einen können wir, glaube ich, schon abhandeln, Angry Birds 2. Ja, Mai, wer es gucken will.
Ja. Ja.
Der andere ist dann noch Systemsprenger. Der galt bei der Berlinale als einer der besten Filme, hat bei uns auch eine 7,5-Punkte-Kritik erhalten.
Ja.
Und dann kommt noch zwei große Filme, und nämlich der eine, da kam jetzt erst letztens der Trailer raus, nämlich Ad Astra zu den Sternen mit Brad Pitt, Donald Sutherland und Tommy Lee Jones, der neue Film von James Gray.
Der erst dahin verschoben wurde vor kurzem, ne?
Genau. Der sollte ursprünglich vor zwei Wochen in die Kinos kommen.
Und jetzt haben wir erst den ersten Trailer bekommen. Juhu! Ja.
Der Trailer sah so ein bisschen danach aus nach Weltallspektakel mit Hürren.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte den Film zu Anfang des Jahres noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil ich wusste, dass er kommt. Mhm. Aber als ich wusste, dass er kommt und von James Gray ist, war ich sehr, sehr angefixt, weil James Gray einer der aktuell besten Regisseure ist, die es gibt, wenn man mal so ein bisschen so seine Vita verfolgt, weil er ein unglaubliches Gefühl für Charaktere und quasi Setpieces, also wie Kamera und Kulissen und so aufgebaut ist, hat. Und das kann er natürlich in Ad Astra richtig, richtig gut einbauen und umsetzen, vor allen Dingen mit Brad Pitt, für Brad Pitt wird das ja das Jahr dieses Jahr. Mhm. Und der Trailer hat mich vollends überzeugt. Ich habe da voll Bock drauf. Das hat so einen gewissen 2001-Vibe, ne? Mhm. Und von daher, ja, fucking her damit.
Ja, ich kann ich mich anschließen. Wobei ich irgendwie die Befürchtung habe, dass James Gray ist ja irgendwie hat noch nicht so den richtig großen Wurf gehabt, ne? Weiß ich nicht, hier Lost City of Z war ja ein ziemlicher Flop leider. Also nicht von der Qualität her, ich fand den super. Herrlich altmodischer Abenteuerfilm, unbedingt ansehen. Ich habe so eine Befürchtung, dass der hier, also entweder schlägt der hier so richtig schön ein und schwimmt so auf dieser Welle mit von Live, Interstellar etc. Oder aber er geht komplett unter, trotz dieser Besetzung. Und ich muss zugeben, es liegt wohl an Liv Tyler, aber ich habe so einen richtigen Armageddon-Vibe an einigen Stellen gehabt und dachte mir so, eigentlich fehlt jetzt nur noch Aerosmith, weil Liv Tyler auf einem Bildschirm.
Hey. Ja. Du Brad, hol bitte meinen Vater zurück.
I don't wanna close his eyes. Ja, nee, ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf. Ich muss auch zugeben, ich bin jemand, der sich in diesem Kinojahr tatsächlich unglaublich festhält an Originaldrehbüchern und Originalstoffen. Und das hier scheint auch ein richtiges Prestigeprojekt zu sein von James Gray. Ja. Also hat er ja auch geschrieben, unter anderem.
Ja. Gut, dann kommen wir zum noch einem Film, der an diesem Tage, dem 19. September, startet. Und ja. Was ist das? Es ist Rambo. Was tut der? Er macht ein Sequel. Mal wieder. Ja, Thomas, erzähl uns was zu Rambo, Last Blood.
Ja, einsam in der Wüste gegen alle. Oder wie ich ihn auch nenne, Rambo allein zu Hause. Der Trailer hatte mich tatsächlich wirklich nicht überzeugt. Also es geht irgendwie um, er ist im Ruhestand, wird aber trotzdem wieder reingezogen in so eine Drogenkartell-Story und danach überfallen sie ihn und dann gibt's dann halt tatsächlich so eine Home-Alone-Anleihen wieder, dass er Fallen baut und sowas, alles nur halt nicht im Dschungel oder im Wald, sondern in der Wüste, in seiner Farm. Könnte ganz interessant sein, wird, glaube ich, kein Meisterwerk und hoffentlich dann trotzdem aber ein würdiger Abschluss für diese Figur. Und das hat diese Figur eigentlich auch verdient, tatsächlich jetzt auch irgendwann im Frieden gelassen zu werden.
Das Schlimme ist halt, ich mochte Rambo 4 nicht besonders. Mhm. Aber Rambo 4 hatte echt eine schöne Schlusseinstellung.
Ja.
Ja. So ein Zirkelschluss, würde Dominik jetzt bei Game of Thrones sagen.
Oh, ein Callback.
Nee, ein Callback ist noch was anderes.
Ja. Ja. Und ich bin da bei dir, Thomas. Ich fand den Trailer auch irgendwie ziemlich lasch. Ich habe aber auch gehört, dass das, was man im Trailer sieht, vermutlich sogar alles im ersten Akt passiert. Ja, ob das stimmt, wir werden sehen. Aber ich glaube, Sylvester Stallone hat uns jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass er mehr sein kann als Rambo.
Ja.
Das Schlimme ist ja, ich habe letztens mal alle Rambo-Filme geguckt und zwar chronologisch falsche Reihenfolge. Das heißt, ich bin mit dem vierten angefangen, mit dem ersten habe ich aufgehört. Mhm. Und ich mache das ganz gerne. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr mit Stopp langsam gemacht. Weil wenn man das macht, da kann man die Entwicklung der Figur so richtig schön so nachverfolgen.
und so Benjamin Button-mäßig. Ja.
Ja, wirklich. Das war schon bei Stopp langsam heftig. Wenn du mit dem fünften anfängst und dann mit dem ersten aufhörst.
Oh Gott, den fünften gucke ich nie wieder.
Ja?
Wirklich.
Und das musst du mal bei Rambutz machen. Meine Fresse. Das ist so ein harter Bruch zwischen 1 und 2. Du glaubst, das ist ein Paralleluniversum, wenn du im ersten dann guckst. Weißt du, ja. Du hast dann drei Filme lang geguckt, wie Rambo da einfach mal Leute abmurkst, ja, und zerschießt, dass sie in 1000 Teile spratzen. Ja, und dann kommst du Rambo 1 und dann so, ich will das nicht.
Ja, Rambo 1 hat ja auch noch sowas wie eine Romanvorlage. Ähnlich wie Stirb langsam. Ja.
Er hat ja auch eine relativ klare Botschaft und ich finde tatsächlich, dass Rambo wirklich die beste darstellerische Leistung ist, die Stallone je gebracht hat. Noch besser wie Creed oder Rocky Balboa.
Ja, das stimmt.
Großartiger Film. Aber ja gut, jetzt kommt halt ein fünfter Teil. Das soll der letzte sein. Das hat er beim vierten Teil auch schon gesagt.
Ja.
Und beim dritten?
Ja.
Beim zweiten glaube ich nicht.
Das ist halt immer diese Masche, ne? Er will es noch einmal wissen, ne? Noch einmal stürmt, noch einmal.
Ja. Naja, aber mit 90 kann er, glaube ich, nicht mehr machen.
Ach, oh, sag das nicht. Wobei, das steht mir lustig vor. Er ist alt. Er ist senil. Er ist inkontinent. Er ist tödlich.
Rambo im Altersheim.
Ja, ja. Wheelie. Schlechter.
Ja. Ja. Schlechter.
Und legt sich damit, Bran an. Ja. Das Game of Wheelchairs ist eröffnet. Ja.
Um im Seniorenstift zu überleben, musst du selbst zum Seniorenstift werden.
Ich muss zugeben, ich fand den Trailer jetzt auch nicht so pralle. Und ich finde ehrlich gesagt auch dieses Wüstensetting so ein bisschen dröge tatsächlich.
No Country for Old Rambo.
Ja, das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat man sowas schon so oft gesehen und klar, der muss jetzt keine kreativen Quantensprünge machen, aber ich weiß nicht, was ich so schade finde bei Stallone. Also eigentlich kann der was, aber er fängt dann irgendwie immer wieder an, sich auf diese alten Ikonen aus den 80ern zu reduzieren, die schauspielerisch halt wirklich gar nichts verlangen. Also als würde er irgendwie nicht nach neuen Herausforderungen suchen, sondern irgendwie immer wieder an alten Zöpfen hängen.
Ich habe was sehr Schönes darüber gesehen, jetzt auf einer Dokumentation bei Arte, die gibt's auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Da wurde halt gesagt, dass er es immer wieder macht, dass er aus einer ernsten Figur, die so weiter spinnt, dass es irgendwann zu Karikatur wird.
Ja, das passt. Ja. Das passt, aber keine Ahnung, irgendwie Last Blood, das wirkt irgendwie so, als hätte man einfach so Restideen von Rambo 4 und Rocky Balboa irgendwie aneinander gepappt und dann kommt halt das raus. Also so die Prämisse ist ja auch eigentlich sehr ähnlich wie bei Rocky 6.
Ich stell mir gerade vor, wie Rocky da irgendwie den letzten Kampf hat und dann kommen irgendwelche bösen Vietcong rein und dann wird im Ring noch schnell dieses Geschütz aufgestellt, dann wird da rumgeballert.
Könnte er nicht am Ende nochmal so ein Crossover mit beiden Figuren machen, wie sie sich gegenseitig killen? Das wäre doch geil, ja.
Okay,
ja. Ich glaube, am Ende kommt Apollo Creed und knüppelt beide nieder. Ja,
ja. Okay. Ja.
Das ist das Stichpunkt, dass wir weitergehen sollten.
Ja, sorry.
Gut, Dominik, du hast ja gesagt, originäre Stoffe.
Mhm.
Und am 26. September kommt ein Film in die Kinos, auf den ich mich sehr freue. Ich würde sogar sagen, es ist mit einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue und am meisten gespannt bin.
Ja.
Noch gespannter als auf den neuen Tarantino oder den neuen Star Wars. Es ist Midsommar.
Mhm.
Wer weiß, was Midsommar ist? Und kommt mir jetzt nicht mit Ikea.
Ich wollte das wirklich sagen, das ist so ein Ikea-Möbelstück.
Also so vorweg, ich habe den Trailer gesehen. Ja. Es ist der zweite Film vom Regisseur von Hereditary.
Mhm.
Na?
Ja, genau. Und Hereditary war ein Meisterwerk.
Ja. Naja, war ganz nett.
Okay.
Ja.
Erkenntnis des Tages.
Glückwunsch, Dominik, du bist nicht nur Opfer Nummer 1. Ja? Jetzt wird Thomas kalt.
Aber nein, ich muss auch sagen, ich bin halt kein großer Horrorfan. Ich fand egal.
Nee, einfach, ich sag immer Harry und Terry.
Harry und Terry fand ich ganz gut.
Du aber musst halt eine Pause dazwischen machen.
Aber nicht so überragend wie halt alle anderen, weil ich ihn an manchen Stellen dann doch irgendwie...
Du hältst jetzt einfach besser den Mund.
Ja, alles gut.
Wir haben,
ich habe den Trailer auch gesehen und bin wieder gespannt. Und wenn das wieder so ein kreatives Horrorfest wird, was halt nicht so sehr auf Klischees setzt, zumindest nicht gänzlich, bin ich interessiert.
Wir haben auch wieder eine ewig Verdächtige in der Hauptrolle. Ich glaube, bei Pascal und Sue ist hier schon so ein Running Gag, diese Florence Pooh oder wie die heißt.
Ja.
Also die ist ja momentan wirklich überall, ne? Hat man das Gefühl.
Und aber die ist auch gut,
muss man mal sagen. Ja, tatsächlich.
Ne? Das stimmt.
Und ich bin sehr gespannt auf den. Ich müsste, also der Trailer hat mich gekriegt tatsächlich, muss ich wirklich sagen.
Und der soll ja wirklich nur tagsüber spielen, ne? Das bin ich auch sehr gespannt.
Ja,
ist ja auch mit.
Gut, dann kommen wir mal zum anderen Film, wo Thomas mehr sagen kann, aber ich dafür nichts, nämlich Shaun das Schaf 2, UFO-Alarm.
Oh ja. Genau, da habe ich, also man muss dazu sagen, ich habe den letzten auch gesehen und werde ihn auch dieses Jahr auch wieder sehen. Allein wegen meinem Sohn, weil er auch großer Shaun the Sharp-Fan ist. Also er ist, glaube ich,
auch
2 Jahre lang, also von Zeitalter von 1 bis 3, nur mit Shaun the Sharp-Plüschtieren rumgelaufen. Mhm. Und muss aber dazu sagen, ich finde dieses UFO-Setting zwar sehr faszinierend, aber auch ein bisschen verstörend. im Shaun the Sharp-Setting.
Okay.
Hab da aber Bock drauf. Und der Trailer sah unglaublich gut und kreativ aus. Und wenn das wieder so wird wie die letzten Sachen, auch vom Humor her, bin ich da voll dabei und guck den. Und
hab auch Bock drauf. Hoffentlich nicht wie die letzten Sachen, also wie Early Man von Aardman.
Nee, das gar nicht.
Der war ein richtiger Tiefschlag. Also im Original heißt er ja Farmageddon.
Ja, genau.
Im Deutschen machen sie daraus Shaun the Sharp, der Film UFO-Alarm. Oh, sehr toll. ich freue mich drauf. Ich habe den ersten Teil wirklich geliebt, weil ich auch riesen Aardman-Fan bin. Und ich finde es halt geil, dass sie es wieder durchziehen, komplett ohne Sprache anscheinend. Auch wenn ich mit diesem Alien noch nicht so ganz warm werde.
Ja, genau.
Aber ich freue mich da irre drauf, wirklich. Also, ob der erste Teil jetzt ein Sequel braucht, wird sich zeigen. Ich hätte zum Beispiel auch lieber gerne mal wieder einen Wallace & Gromit-Film gehabt, aber den kann ich mir jetzt wahrscheinlich endgültig in die Haare schmieren. Da wird wohl nichts mehr kommen. Und gucke ich mir trotzdem an. Aardman ist, es kommen so wenig Aardman-Filme, das muss man mitnehmen.
Außerdem am 26. September startet ein Animationsfilm namens Everest. Ein Yeti will hoch hinaus. Was haben die mit den Yetis?
Ja, hab ich mich auch gefragt.
Es ist so irgendwie in aktuell, ja.
Also ich meine, der beste Yeti ist ja natürlich der von Monster AG, das ist klar. Ja, aber Smallfoot soll ja ganz gut gewesen sein. Ich
ja, der ist auch gut, ja.
Der vom Monster AG, der könnte einen eigenen Spin-off kriegen.
Oh, das stimmt, ja.
Everest, ein Yeti mit dir hoch hinaus, ist so eine Kooperation zwischen DreamWorks und irgendeiner chinesischen Firma. Mhm. Der erste Trailer kam jetzt vor kurzem raus, sah sehr generisch aus. Und also ich will ja jetzt keine weiteren Worte darüber verlieren.
Ja. Wenn man sowas mag, wird er, glaube ich, ganz interessant, aber nichts Herausragendes. Ja.
Ob der neue Film von und mit Ralph Fiennes herausragend wird, wissen wir auch nicht. Der heißt Nureyev oder so ähnlich. The White Crow ist ein Biopic über einen Ballerina-Tänzer, glaube ich. Und mehr weiß ich auch nicht.
Von und mit Ralph Fiennes? Ach so, in den USA ist er schon. Ja, okay. Ja, kann ich. Ich habe gerade was von der Existenz erfahren. Das gibt's
doch. Also, ich war auch gerade zum ersten Mal und.
Es ist total nett, dass ihr das Headout, was ich euch schicke, auch immer gut durchlest. Das finde ich total super, wirklich.
Ich habe es mal überflogen. Das ist so in etwa. Ich habe den Klappentext gelesen.
Mal kurz hier mal hier, liebe Zuhörer, mal kurz weghören. Das ist jetzt interner hier. Aber weißt du, ich mache mir die Mühe, schreibe das alles zusammen, weißt du? Und ihr schreibt mir das, boah, hast du dir echt viel Mühe gegeben. Und dann, was macht ihr damit? Benutzt ihr jetzt das Klopapier oder was?
Ja, dafür hätte ich es ausdrucken müssen.
Genau.
Und Tablet als Klopapier ist ein bisschen schwierig. Ja.
Aber danke dir für deine Arbeit.
Ja, komm, drauf geschissen jetzt. Also,
Jumik, Walte deines Amtes. So.
Ich hätte da irgendwie Schwachsinn reinschreiben können.
Nein, das hätte ich mitbekommen.
Ja, klar. Gerade du, der Harry und Terry dich mag. Ja, klar. Harry und Terry. Mit welchen Vollhocks muss ich ja zusammenarbeiten? Der eine kann nicht auf About Time, der andere mag Harry und Terry nicht. Was ist das hier?
Lass mal lieber zu Will Smith übergehen.
Ja.
Nein. Wir gehen jetzt zu Will Smith und Will Smith über, denn Will Smith jagt Will Smith in Gemini Man.
Ja.
Oder wie ich ihn nenne, Gemini-Me-Man.
Gemini-Me-Man. Am 3. Oktober 2019 kommt er. Ja.
Mhm.
Der neue von Ang Lee.
Genau.
Und das alleine reicht schon aus, um mein Interesse zu wecken.
Ja, definitiv.
Auch wenn am Drehbuch ganze drei Leute mitgewerkelt haben und für viele ist er im Moment der Drehbuch-Antichrist schlechthin. Game of Thrones Showrunner David Benioff. Ja.
Ja. Also der Trailer sah gut aus und ich gucke immer noch gerne Will Smith, obwohl er in den letzten Jahren dann nicht immer so geile Filme gemacht hat. Und hier gibt es ihn gleich doppelt, also quasi einen doppelten Grund ins Kino zu gehen. Ja. Nee, bin gespannt, freue mich auf den Film.
Ich muss ja sogar gestehen, warum ich auch so gespannt auf den Film bin, ist, der Trailer, der sah gut aus, aber er sah nicht so überhyped gut aus. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, aber es ist ein Ang Lee-Film, also da wird schon irgendwie ein bisschen, ich habe nur halt so Angst, also wie gesagt, drei Drehbuchautoren, also ich habe irgendwie Angst, dass der total zerschrieben sein könnte.
Ja, aber wenn du mal genau hinguckst, ich meine, es ist ja oft so, dass dann nur ein Drehbuchautor da steht, aber dann haben im Hintergrund dann auch noch mal zwei, drei andere mitgeschrieben. Also ja, da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Klar, wenn die Drehbuchspalte bei IMDb irgendwie 18 Leute umfasst, dann würde man vorsichtig sein.
Ja, also hier stehen sieben Leute stehen hier insgesamt. Das ist schon, hart, boah.
Ja, aber es ist Ang Lee.
Ja, nee, also ich muss zugeben, der Trailer hatte für mich so einen ganz leichten M. Night Shyamalan-Vibe. Vielleicht liegt's auch daran, weil das Kinoplan hat mich auch so ein bisschen an After Earth erinnert hat. Aber es ist ein Ang Lee-Film, also ich glaube nicht, dass, gucke ich mir schon an, also Will Smith.
Da kommt zusammen, was zusammengehört, ne? Ja, hat so einen leichten Vibe von After Earth, ne? Und Ang Lee, ne? Passt,
ne? Ja, vielleicht wird's ja die bessere Variante von After Earth so nach 6 Jahren.
Es kann nur die bessere Variante von After Earth sein.
Es geht gar nicht. Es gibt keine gute Variante von After Earth. Obwohl doch, es gibt 1000. Ja, egal. Nee, guck ich mir schon an, weil Will Smith, also ich mochte den Aladdin zwar überhaupt nicht zuletzt, aber es lag nicht an ihm.
Okay, 3. Oktober kommt außerdem Ugly Dolls, ein Animationsfilm, der, glaube ich, auf so einer Puppenreihe basiert. In den USA lief der Film schon längst, nicht so erfolgreich. Jetzt bringt Tobis ihn halt am 3. Oktober in die deutschen Kinos. Ja, da weder ich noch Dominik noch Thomas unter 6 sind, glaube ich, können wir uns das sparen, irgendetwas über diesen Film zu sagen.
Also mein Sohn hat der Trailer gefallen.
Ja.
Und der ist mit Nick Jonas, der Film. Ja. Und Kelly Clarkson.
Aber tatsächlich, er hatte eher mittelmäßige bis ganz schlechte Bewertungen bekommen und auch die Prämisse, die der Film schon gezeigt hat, von wegen, es gibt diese hässlichen Puppen, die in der anderen Welt akzeptiert werden wollen. Das klingt schon so richtig kitschig. Und ich glaube, so ist es auch geworden.
Ja, es sieht jetzt auch so von der Animation her so, also vor allem, also die Puppen gehen noch. Aber vor allem die menschlichen Charaktere sehen halt irgendwie echt erstaunlich scheiße aus. Irgendwie wie so schlecht nachmodellierte Funko-Pop-Puppen sehen die aus. Ganz komisch.
Und ich finde Funko-Pop-Puppen schon scheiße. So.
Ja.
Okay, 10. Oktober 2019. Ein Film mit 5 Buchstaben. Joker.
Oh ja.
Ich hoffe, dass Thomas jetzt irgendwie Schnappatmen bekommt. Aber
Hab ich schon, ich kann gar nichts erzählen quasi.
Okay. Ja, der hat eine Maussperre. Ja.
Ja, das wird auch eines meiner Highlights dieses Jahr. Ich war lange Zeit skeptisch wegen diesem Projekt, muss ich wirklich sagen. Also klar, Todd Phillips produziert nicht immer richtig geilen Scheiß, aber manchmal geilen Scheiß. Und als dann Joaquin Phoenix auch besetzt worden ist als Joker, war ich auch so, boah, geil. Aber ich habe mich halt immer gefragt, wie das funktionieren soll, wenn er halt sein Pendant Batman nicht hat, weil Joker und Batman irgendwie auch koexistieren, ne? Aber als der Trailer dann kam mit diesem Martin Scorsese-Vibe, ne? Da war ich echt Feuer und Flamme und ich glaube, das wird was richtig, richtig Gutes. Es wird was anderes, aber es wird was Gutes.
Ja, und so langsam kann man dann auch jetzt diese Skepsis, also ablegen werde ich sie nicht, die Todd Phillips Skepsis, weil der teilweise zu großen Bullshit gemacht hat in den letzten Jahren, aber es sieht einfach so geil aus und ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie entmystifizierend sein könnte, was ja das Hauptproblem des Ganzen wäre, weil der Joker lebte eben halt von diesem Mysterium, was ihn umgibt. Und sie lassen sich jetzt auch nicht zu hart inspirieren, habe ich den Eindruck, von The Killing Joke zum Beispiel.
Nein, gar nicht.
Also schon ein bisschen an manchen Stellen. Aber es hat so einen richtigen Scorsese-Vibe einfach alles. Genau. Also Taxi Driver oder The Comedian, also und De Niro ist auch noch dabei. Also Das ist auf jeden Fall einer der wirklich interessantesten Filme des Jahres. Er kann auch unter Todd Phillips ist halt noch so ein Restrisiko, aber so insgesamt die Besetzung stimmt, das Drehbuch stimmt auch. Ich glaube, das wird ein richtig auf jeden Fall interessanter Film. Ja, und wenn es nur interessantes Scheitern wird, ist so scheißegal.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Der nächste Film ist Dora und die Goldene Stadt, die Realverfilmung dieser Kinderserie Dora the Explorer. Regie führt James Bobin, der die beiden letzten großartigen Muppet-Filme gemacht hat, aber auch den sehr vergessenswerten Alice im Wunderland hinter den Spiegeln.
Ja, ich hatte ihn bis gerade vergessen.
Gern geschehen. Ja. It's about time.
Und dieser Running Gag heute, ne?
Ja, Dora und die Goldene Stadt. Trailer ist vor ein paar Wochen erschienen. Sieht total uninteressant aus. Ja. Kein Film, den ich mir geben möchte. Ich glaube, wenn man mit Dora the Explorer aufgewachsen ist und mittlerweile schon so 11, 12 Jahre ist, glaube ich, ist das ein super Film.
Ja, ich glaube, das Projekt wollten sie ja schon früher mal umsetzen und zieht wohl scheinbar auch sehr. Ich kenne das nicht. Ich kenne die Vorlage tatsächlich gar nicht so richtig.
Sei froh.
Und der Trailer war wirklich generischer Fantasy-Abenteuerkram ohne richtig Herz. Also zumindest war es mein Eindruck. Von daher ist das ein Projekt, was ich aktuell sehr ignorieren werde. Es sei denn, es wird großartig von allen hochgelobt.
Ach ja, genau.
Aber selbst dann würde ich, glaube ich, nicht ins Kino gehen.
Der hat halt so einen richtig schönen, weiß ich nicht, die Reise zu geheimnisvollen Insel-Vibe oder sowas. Und das ist irgendwie, Gott, wir sagen echt Top-Vibe. Was mich ja völlig weghaut, ist halt der Cast, der sich dafür hergibt, ne? Also, da fehlt eigentlich nur noch Louis Gassman, der ja eigentlich immer nur in solchen Filmen drin ist oder schon oft in solchen Filmen drin war. Aber es sieht halt wirklich, es sieht einfach ultra peinlich aus, komplett. Ja, es sieht aus wie ein TV-Film und nicht wie ein Kinofilm. Ja.
Gut. Während wir von Joker und Dora ja schon einen Trailer gesehen haben.
Joker und Dora.
Ja. Demnächst im Kino zusammen.
Den will ich mir so ansehen.
Gibt es zum nächsten Film noch keinen Trailer? Und um das hier klar zu machen, wir haben schon recherchiert, wann die Filme rauskommen, aber das heißt nicht, dass das Startdatum auch so bleibt. Ne? Und das ist so ein Kandidat von Filmen, wo ich sage, ja, okay, das könnte sein, dass der nochmal verschoben wird. Es ist der Thriller The Woman in the Window und die Hauptrolle spielt Amy Adams, die eine Frau spielt, die unter Platzangst leidet. Ja, und dann glaubt sie, Zeugin zu sein, wie ihr Nachbar einen Mord begeht. Neben Amy Adams gehören noch Julian Moore und Gary Oldman zur Besetzung. Und Regie führt Joe Wright, der unter anderem den großartigen Abbitte, den großartigen Wer's Hannah und den, wie ich finde, sträflich unterschätzten Pan gedreht hat.
Ja. Und zuletzt Die dunkelste Stunde.
Ja, Oscar bait 2.
Ja, mit Gary Oldman dann auch schon.
Genau. Ja. Genau, also es kann tatsächlich sehr, sehr gut werden, weil Joe Wright das auch recht gut kann, auch so Dinge zu inszenieren. Und es klingt halt so ein bisschen nach Edgar Wallace. Und von daher, Quatsch, nicht Edgar Wallace, Alfred Hitchcock, was erzähle ich denn? Und von daher
genau noch mit, ja.
Wäre ich auf jeden Fall interessiert, aber ich möchte erstmal was sehen.
Apropos Edgar Wallace oder so in die Richtung, haben wir eigentlich Knives Out in der Liste? Aber der hat keinen deutschen Kinostart, ne?
Nein, der hat noch keinen deutschen Kinostart. Da wären wir ganz am Schluss zu Druck gekommen.
Okay.
Aber ein gewisser jemand muss ja immer voreilig sein.
Okay.
Dominik, zunächst mal, es ist alles eine Frage der Zeit.
Aber apropos voreilig, hä? Kommen wir doch mal zum 17. Oktober.
Ja, da läuft Maleficent 2, Mächte der Finsternis. Ja. Gott, was freue ich mich auf diesen Film. Ich kann meine Vorfreude gar nicht in Worte erfassen.
Ja, irgendwie wusste man auch gar nicht, dass er existiert, bevor er verschoben wurde, oder?
Also es gab tatsächlich schon lange Gerüchte darüber, dass sie da eine Fortsetzung drehen wollten. War dann auch trotzdem überrascht, als ich diese News gelesen habe, von wegen, ja, der kommt jetzt früh in die Kinos. Ach, den haben sie schon fertig gedreht. Ach so. Und Maleficent, den ersten, ich fand den ganz nett. Und Angelina Jolie spielt auch ganz gut ihre Rolle. Ob da jetzt aber ein zweiter nötig ist, weiß ich nicht.
Ja, vor allem ist das Regie führt einer der beiden Regisseure von Fluch der Karibik 5. Ja, und das wirkt wie so eine richtige Auftragsarbeit. Also gut, der erste Teil war ja von Robert Stromberg, das ist der Produktionsdesigner von Avatar gewesen. Und das hat man halt auch gemerkt, weil es ist eigentlich ein reines Optikspektakel und inhaltlich war der so mäh. Und warum man da jetzt einen zweiten Teil braucht, das ist völlig sinnfrei. Auf der anderen Seite, der Cast
ist... Ich weiß die Antwort.
Money, money, money.
Genau, weil der erste Teil war enorm erfolgreich. Genau.
Ja, warum auch immer. Ja, wegen Angelina Jolie wahrscheinlich. Ja, gut, die wird nicht schlecht sein. Und Elle Fanning sehe ich inzwischen auch sehr gerne. Und der Cast an sich ist ja eigentlich recht ansehnlich. Aber man fragt sich halt, das ist halt so ein Film wie war die andere Scheiße nochmal hier? Snow White and the Huntsman Winter's War oder was das war?
Oh, den habe ich vergessen. Glaube ich, ich sehe nochmal Snow White and Ice Queen oder so mit Emily Blunt.
Ja, hieß der irgendwie, genau, hier hieß der so. Und der hatte auch einen unverschämt hochwertigen Cast. Ja. Also keine Ahnung, also da waren irgendwie Emily Blunt und Jessica Chastain und hast du nicht gesehen. Also das ist total merkwürdig, wirklich.
Also ich glaube, der wird wieder richtig erfolgreich. Allein, ja, weil irgendwie Angelina Jolie wieder auf dem Cover ist und Maleficent irgendwie alle was damit verbinden können. Ich glaube aber nicht, dass der gut wird.
Nein, definitiv nicht. Ja. Ich sehe da einfach null Potenzial, sage ich ganz ehrlich. Ja.
Eine Woche später kommt ein großer Film, aber ich mache erstmal den Kleinen. Der Kleine heißt Resistance und ist als Biopic der Pantomime Marcel Marceau, gespielt vom französischen Schauspieler Jesse Eisenberg.
Eisenberg.
Ja.
Mehr kann ich zum Film gar nicht sagen. Aber er sei hiermit erwähnt. Und Resistance passt aber auch zu dem zweiten großen Neustart am 24. Oktober ganz gut. Nämlich Terminator Dark.
Ja, der Titel ist immer noch scheiße.
Ja, aber richtig.
Und man weiß, was er bedeutet im Gegensatz zu Genesis.
Ja, und vor allen Dingen auf dem Poster prangt er jetzt auch noch die Worte Welcome to the Day After Judgment Day.
Ja.
Also Day After Day from the Day to Day. Der Trailer kam so ein bisschen gemischt an, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also
hat er Spaß gemacht.
Genau, also mir hat er auch gefallen und ich habe auch irgendwie jetzt Lust auf den Film, muss ich sagen. Andere haben dann kritisiert, boah, das CGI sieht aber so kacke aus und immer wieder so viel CGI-Action-Szenen und so. Ich glaube aber nicht, dass der ganze Film so sein wird. Und Action kann Regisseur Tim Miller, der den ja inszeniert. Was ich sehr interessant finde, dass halt wirklich starke Frauenfiguren scheinbar im Mittelpunkt stehen, allen voran, vor allen Dingen halt Linda Hamilton als Sarah Connor wieder. Und im Trailer zum Beispiel Arnie gar nicht so sehr gezeigt wird.
Ja.
Obwohl er ja eigentlich so der Name von Terminator ist, ne? Und von daher bin ich sehr gespannt drauf und die Poster als auch so ein bisschen die Werbekampagne zielt so ein bisschen darauf ab, so ein bisschen so Mad Max-Stil reinzubringen, habe ich das Gefühl.
Ja, und? Jetzt hast du ihn getriggert. Ja.
Also, nein. Nein. Nein.
Naja, das wird er nicht haben, alles gut, aber das Poster zielt darauf ab.
Ja, so ein bisschen, aber also was mich schon total, also bei dem Film frage ich mich ernsthaft, gab es den Writer's Room, weil ich sehe jetzt gerade, hier stehen insgesamt, also Story und Screenplay aufgeteilt, aber an der Story alleine haben schon mit Cameron zusammen 5 Leute rumgeschraubt und dann wiederum 2 andere das Drehbuch geschrieben, unter anderem David S. Goyer, der ein besonderer Freund von mir ist.
Wir lieben alle David S. Goyer.
Ja, ach, David S. Goyer, also spätestens sein Masters of the Universe Remake, was ja kommen soll, und sein Green Lantern Core Reboot wird allen zeigen, was er drauf hat. So. der Trailer, ich weiß nicht, vor allem irgendwie Linda Hamilton fand ich sogar irgendwie unfreiwillig komisch, wenn ich ehrlich bin.
Also, ich muss sagen, mir hat das total gut gefallen, dass zum einen Schwarzenegger nicht so omnipräsent im Trailer war und dass der Trailer wirklich, wenn man darauf achtet, wirklich, dass die Frauen da echt am Zuge sind, aber dass der Film nicht dieses Brüllen hat, so seht her, alles nur Frauen.
Mhm, genau.
Das hat mir sehr gefallen.
Ja, da ist was dran.
Bestimmt. Also wie gesagt, die Effekte sahen teilweise echt unterirdisch aus, aber es ist mir relativ egal. Und ich bin gespannt auf den Film. Ich bin ehrlich, das kann total nach hinten losgehen. Und wenn man sich die Vergangenheit des Franchises anguckt, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass es das wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, Cameron und Tim Miller, wenn die sagen, dass sie halt wirklich für das Projekt brennen. Ich glaube denen das. Ja. Ob daraus was Gutes wird, wir werden es sehen.
Und James Cameron ist halt auch beteiligt einfach endlich wieder. Und schlimmer als Genesis kann es auch niemals sein.
Obwohl er doch damals, also ich werde nicht so schnell vergessen, wie er in der Werbekampagne von Genesis ja total begeistert war von dem Film.
Er braucht halt ein bisschen Geld.
Ja, aber das, ne, hat er bei jeder Werbekampagne, auch bei Terminator 3 und bei Erlösung gemacht. Und ich muss ja gestehen, ich mag ja Terminator 3, ja, aber die Erlösung und Genesis, ja, ich glaube, da müsste ich drüber reden, oder?
Nein, ja, nein.
Ja.
Oh Gott, die Erlösung, ey.
Ja. 31. Oktober an Halloween kommt der neue Film vom Regisseur von Fuck You Goethe, ein Remake eines französischen Films, und der Film heißt in Deutschland jetzt einfach mal Das perfekte Geheimnis.
Das ist jetzt schon vollkommen uninteressant für mich.
Gut, dann gehen wir mal weiter. ebenfalls am 31. an Halloween, wie passend, kommt The Addams Family. Mhm. Animationsfilm zur bekannten Familie. Es gibt ja diese zwei richtig guten Realverfilmungen mit Raul Julia von Barry Sonnenfeld. Ja, der Animationsfilm. Er sieht ein bisschen danach aus, dass sie halt aus dem Erfolg von Hotel Transylvania jetzt auch ein bisschen Profit schlagen wollen.
Ja. Aber richtig. Ja.
Nichtsdestotrotz mag ich die Addams Family. Ich kenne halt auch, ich kenne die alte Serie noch in Schwarz-Weiß, hab die als Kind gerne gesehen und auch heute noch ganz gerne. Mhm. Ich mag die Filme. Ich hoffe, der Animationsfilm wird gut. Und ich hoffe, er wird erfolgreich.
Da ist sogar Bette Midler drin, sehe ich gerade. Ja. Als Grandma. Und okay, den Uncle Fester kenne ich jetzt nicht, aber ansonsten liest sich der Voicecast echt geil. Also Chloe Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, nicht schlecht.
Das nachdem muss ich ja, sagen. Nachdem ich ja damals Hotel Transylvanien wirklich auch überzeugt hat und ich im Vorfeld da auch dachte, boah, was wird denn das für ein Murks, warte ich jetzt einfach. Ich warte, bis es da ist und gucke mir es dann an und dann entscheide ich. Also von daher.
Ich habe halt ein bisschen Angst davor, weil die Addams Family ist halt wirklich vom Humor schon sehr, nicht finster, aber schon etwas anderes als Hotel Transylvanien.
Makaber,
genau. Und ich glaube nicht, dass sie denselben Humor erreichen werden wie die Barry Sonnenfeld-Filme.
Nee.
Na ja, gut, ne? Die sind aber auch schon echt wirklich ein bisschen sehr weird an einigen Stellen.
Ne? Aber die sind großartig.
Aber das gehört halt dazu bei den Addams Family, ja.
Obwohl ich mir lieber als die Addams Family sogar irgendwie die Monsters zurückwünschen würde. Weil die sind ja eigentlich das Original so ein Stück weit, ne?
Ja.
Das wäre doch mal irgendwas für Tim Burton irgendwie, bitte, ja. Damit kannst du dann ein bisschen Dark Shadows machen.
Da hätte ich Angst, wenn Tim Burton Monsters macht, da habe ich das doofe Gefühl, dass dann Disney da ihre Finger im Spiel hat, da habe ich keinen Bock drauf, sorry.
Stimmt, ist was dran, ja. Ah, scheiße.
Neue Disney Plus Serie.
Ist das Disney Monsters?
Nein.
Okay.
Aber wobei wahrscheinlich schon. Man weiß ja mittlerweile gar nicht, was das stimmt. Gehört, also.
Ja. Okay, ja. Terminator ist kein Disney, oder? Nee.
Nein.
Noch
nicht. In Deutschland doch. In Deutschland wird er vertrieben von Fox.
Oh, fuck. Okay.
Ja.
Aber es ist Paramount, ne?
Eigentlich das ist Paramount, ja.
Ja, ja. Ebenfalls am 31. Oktober soll der neue Film von Gavin O'Connor in die Kinos kommen. Das ist der Regisseur von The Accountant und Warrior. Und er spielt Ben Affleck die Hauptrolle. Der Film heißt Torrance. Es geht um einen ehemaligen Basketballstar, der seine Frau verloren hat, am Boden ist und seine alte Schule besucht und dort zum der Basketballtrainer wird. Jada, jada, jada. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, wie es ausgeht. Nächster Film im November. Oder habt ihr noch irgendwas zum Film zu sagen? Also,
das ist eigentlich erschreckend, wie generisch das klingt, oder?
Ja, wir haben ja noch kein Bildmaterial oder was, aber
Also Warrior ist großartig, The Counted ist sehr gut oder gut. Mhm. Von daher könnte das durchaus was werden, aber es klingt wirklich klischeehaft.
Wobei, der Gavin O'Connor hat auch noch diesen Film Miracle gemacht mit Kurt Russell, der auch total generisch ist, aber auch der holt einen ab. Er kann sowas, der Gavin O'Connor. Leider.
Ja, mit Warrior habt ihr auch, glaube ich, echt einen Stein im Brett, so ein bisschen. Ne?
Ja. So, 7. November kommt ein Sequel in die Kinos, auf das viele Leute sehr lange gewartet haben, nämlich Zombieland 2, Double Tap. Thomas, du bist ja jemand, der sagt, mit Zombies ist alles besser.
Genau, Zombies gehen immer und ich kann immer noch nicht glauben, dass der tatsächlich kommt. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Es gab ja damals den Versuch von Amazon, falls ihr euch erinnert, das als Serie umzusetzen, was fürchterlich gescheitert ist, weil es wirklich schlecht Trash-Kram wurde.
Es kam nicht über den Piloten hinaus,
glaube ich. Genau, ne? Und Ruben Fleischer macht jetzt tatsächlich Zombieland 2. Und die gehen einfach, so wie ich es verstanden habe, auch einfach jetzt in die Zukunft, also 10 Jahre später. Also sind, glaube ich, 10 Jahre jetzt mittlerweile oder ein bisschen mehr. Mhm. Und setzen da die Story wieder an. Und da frage ich mich, wie sie diesen Move schaffen. Also wie sie diese Welt, die sie haben, weitererzählen und ausbauen. Und irgendwie haben sie auch was gesagt von wegen neue Zombie-Evolution und sowas.
Genau.
Und am meisten bin ich aber gespannt darauf, wie die Charaktere heute sind. Also wie sie das quasi dann einfach weitergeschrieben haben. Da hab ich Bock drauf.
Naja, es freut mich halt, dass Abigail Breslin mal wieder was spielen darf, ne? Die ist ja von den Hauptdarstellern diejenige, von der man danach nicht mehr viel gehört hat.
Das stimmt.
Außer jetzt in Transformers da, oder? Nein. Ach nee, das war Hedy Steinfeld, Entschuldigung. Ja. Ich verwechsle die irgendwie immer.
Zuletzt war sie zu sehen in Dirty Dancing TV-Film, also das sagt schon einiges. Okay.
Ich bin ehrlich, ich finde, Zombieland ist ein total kurzweiliger, schöner, spaßiger Film, aber ich habe den jetzt 3-4 Mal geguckt über die letzten 10 Jahre und der verliert von Mal zu Mal immer ein bisschen mehr. Mhm. Der hat halt coole Einzelsequenzen und die Figuren sind toll. Deswegen freue ich mich auch auf das Sequel. Aber ich finde, er wird immer so von vielen Leuten rangenommen als die beste Zombie-Komödie.
Nee, das ist er nicht, nein.
Nee, und das bleibt halt im Shaun of the Dead. Da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich.
Ja. Der ist schon legitim, der Vergleich, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe irgendwie immer so ein Problem mit so Sequels, die einfach viel zu spät kommen und halt so ewig in der Mache waren. Das kann
auch hoffentlich funktionieren.
Hoffentlich wird das hier kein Sin City 2 oder sowas. Ne?
Ich hoffe es eher, dass sie sich darauf besinnen, was die Stärken des ersten Teils waren. Das war halt ein ganz kurzer Film, der komplett bei sich war und viel durch seine Figuren gewonnen hat. Mhm. Und ich hoffe, dass sie es jetzt in der Fortsetzung auch machen. Und das könnte vielleicht dann auch die Stärke sein, weil wir wirklich, wie Thomas sagte, 10 Jahre später wieder die Figuren sehen werden, wahrscheinlich auch eine Entwicklung durchgemacht haben.
Ja, ich meine, sie haben wirklich nahezu den ganzen Cast komplett wieder zusammengetrommelt bekommen, ne? Und das ist schon bemerkenswert, wenn man jetzt überlegt, dass Emma Stone mittlerweile Oscar-Preisträgerin ist, ne? Und Jesse Eisenberg auch schon einiges auf dem Kerbholz hat und Woody Harrelson muss man nicht drüber reden.
Ja.
Ist schon nicht uninteressant und vielleicht tröstet uns das dann auch über diesen grauenhaften Venom-Film von Ruben Fleischer
hinweg. Ich habe ja aus zuverlässiger Quelle erfahren, also Abigail Breslin hat als Erste zugesagt.
Na, komisch.
Ja, vom Dirty Dancing Set wahrscheinlich.
Ja. Gut, am 7. November startet ebenfalls Midway, der neue Film von Roland Emmerich. Ja, er darf noch Filme machen.
Nach Independence Day 2, ja.
Ja, da ist vor kurzem das erste Poster erschienen und wir wissen nicht, wann wir diesen Podcast veröffentlichen. Wir wahrscheinlich Ende des Monats, also Ende Juni. Wir nehmen ihn aber schon am 10. Juni, beziehungsweise am 9. und 10. Juni auf. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da jetzt auch schon der erste Trailer dann kommt, wenn der Podcast online geht. Aktuell, zu unserer Zeitrechnung, ist er noch nicht da, nur ein erstes Poster. Midway, Kriegsfilm, es geht um die Schlacht von Midway, da gab es schon mal, ich glaube, in den 60er Jahren einen Film mit Starbesetzung. Die Besetzung jetzt von Midway von Emmerich ist auch nicht so schlecht, unter anderem Dennis Quaid und Luke Evans und Mandy Moore.
Ja. Und Woody Harrelson.
Ja,
und Patrick Woody Harrelson. Mhm. Ja, also durchaus ein ansehnlicher Cast. Ja, ich mochte, der letzte gute Film von Roland Emmerich für mich war White House Down.
Ja.
Und davor mochte ich Independence Day. Und davor Stargate. Und Universal Soldier war auch okay. Aber irgendwie konnte ich mit The Day After Tomorrow und mit 10,000 BC und mit 2012 und Independence Day 2 so gar nichts anfangen. Deswegen bin ich ehrlich, so richtig Bock auf Midway habe ich nicht.
Für mich klingt das ganze Projekt ja eigentlich eher, wir machen mal ein bisschen Kohle mit einem Zweiten Weltkrieg-Film. Und dann haben sie jemanden gesucht, wen können wir denn nehmen, der so mit Explosionen kann, ohne Science Fiction.
Und ohne Michael Bay.
Ohne Michael Bay. Ja, der Roland, der hat auch Zeit. Der
Roland, ja.
Der Roland macht das. Der macht so ein paar Explosionen da rein. Und dann haben wir noch einen ordentlichen Cast, wo die Leute dann Bock drauf haben. Und dann machen wir irgendwie so eine patriotische, pathetische Story mit ganz vielen Explosionen. Und Midway kennt jeder. Und fertig ist das Ding.
Und es ist kein The Rock drin.
Midway, das war doch die Macher von Mortal Kombat. Oh.
Und ich glaube, so wird der Film auch werden. Das wird so ein Pearl Harbor-Ding.
Ja, leider. Pearl Harbor ohne Michael Bay, wie so ein bisschen das. Das
klingt wiederum ganz vielversprechend, Pearl Harbor ohne Michael Bay.
obwohl, Roland Emmerich, du hast aber einen ausgelassen. Er hat ja auch diesen Shakespeare-Film gemacht.
Ja, klar, den fand ich auch ganz gut, aber der, genau wie Stonewall, den ich nicht so gut fand, ist das halt irgendwie, sagen wir ehrlich, das ist kein Emmerich-Film, oder? Ich meine, der explodiert nichts.
und es sieht nicht besser aus, als es gekostet hat. Ja.
Ich sag mal so, es ist kein Emmerich-Film, wenn Leute an einem Haus vorbeigehen und es bleibt stehen.
Also sagen wir so, ich habe jetzt erst von Stonewall erfahren.
Okay.
Interessanterweise. Ja. Ich dachte, der hätte seit, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist der komplett an mir vorbei?
Du kannst ihn aber auch gleich wieder aus deinem Gedächtnis streichen.
Okay.
Ja, der ist nicht gut.
Ach, sag bloß, Roland Emmerich-Film, der nichts taugt.
Naja, aber der ist noch in anderer Beziehung gut, also nicht gut.
Also bitte, Action, ohne Scheiß, dass der nach Independence Day 2 überhaupt noch einen Job kriegt. Also das.
Ja, aber ich glaube, 2012 war ja auch sehr erfolgreich, ne? Glaube ich.
2012 ist sogar ein kleines Guilty Pleasure von mir, muss ich zugeben.
Boah, okay.
Weil ich auch John Cusack eigentlich ganz gerne mag. Also klar, Guilty Pleasure, also ich klar, objektiv gesehen ist der halt großer Quatsch, aber ja, keine Ahnung, ich mag den irgendwie ganz gern. Ja, egal.
Objektiv gesehen ist auch About Time ein super Film, aber genau. Okay.
Ja, und subjektiv gesehen ist er kackenlangweilig.
Ja. Lass mal weitergehen.
Wir machen mal einen About Time Lovecast, ne? Ja.
Nein, jeder liebt About Time, nur du nicht.
Genau. Wir machen dann einen Dominic Hatecast.
Bin ich dabei. Okay, machen wir weiter. 7. November startet außerdem Der letzte Bulle, der Kinofilm, vom Bang Boom Bang Regisseur Peter Thorwart. Ja, da muss ich nicht viel drüber nachgucken, weil Der letzte Bulle ist halt diese Sat.1-Serie, die sehr erfolgreich war, und bekommt jetzt einen Kinofilm. Und ja, nö.
Aber du, wenn das erfolgreich ist, dann kommt vielleicht der Clown zurück.
Oh Gott. Oh ja.
Das wäre geil. Sven, wie ist der Typ?
Martinek.
Als Max Sander. Ja, was hat sich denn Peter Thorwart bitte jetzt reingedacht in eine Sat.1-Serie? Was soll das?
Mann. Naja, ich habe, glaube ich, ein, zwei Folgen von dieser Serie geguckt und fand die auch ganz amüsant. Ich glaube einfach, dass dieser letzte Bulle so ein typischer Typ ist, den halt Peter Thorwart gerne in Szene setzt.
Ja, gut, okay, ist ein Argument, aber ja, weiß nicht, also er hat dann ja irgendwie auch keine, weil Peter Thorwart hat ja eigentlich seine Sachen auch immer selber geschrieben, ne?
Ja, aber mal gucken. Ja. Ebenfalls am 7. November startet auch ein anderer deutscher Film, auf den ich sehr gespannt bin, nämlich Lara, der neue Film von Jan-Ole Gerster, der hat den ganz wunderbaren Oh Boy gedreht zuvor.
Oh weh.
Mit Tom Schilling in der Hauptrolle.
Ja, und Corinna Harfouch. Es geht darum, dass Corinna Harfouch ist Lara und ihr Sohn Viktor ist kurz davor, ein ganz entscheidendes Konzert zu geben. Er ist Pianist und er lädt sie aber nicht ein. Und sie kauft dann irgendwie alle Karten für das Konzerthaus oder die restlichen Karten und verschenkt sie an wildfremde Leute. Und bei dieser Aktion muss sie wohl erkennen, dass sie und ihr Sohn vielleicht nicht die beste Beziehung haben. Was man aber auch vorher schon sehen konnte, weil sie wurde ja nicht eingeladen. Aber okay.
Ich habe dadurch jetzt schon neues Hatecast-Material, weil, oh boy, halte ich für völlig überbewertet.
Oh, du spielst heute echt mit meinen Nerven.
Du machst dich heute echt beliebt, oder?
Ja, ist, ja, ach. Ja. So, ja, das ist eigentlich so mein offizieller Einstand jetzt hier, ne? So ein bisschen. So abseits der Game of Thrones.
Warte mal, Game of Thrones ist doch abgeschlossen. Brauchen wir Dominik eigentlich noch?
Ja, weil ich auch.
Können wir dich wieder in die Kammer stellen, bis das Game of Thrones Spin-off dann kommt?
Ja.
Okay, ja.
14. November.
Ja, 14. November, da kommt Booksmart, das ist das Regiedebüt von Olivia Wilde. Booksmart läuft jetzt seit ein, zwei Wochen schon in den USA.
Sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich, Kritiken waren auch ganz gut. Ist halt so ein Comic-of-Age-Film, erinnert so, finde ich, von der Prämisse so ein bisschen an Lady Bird.
Mhm.
Und könnte was werden.
Ja, schlecht so richtig in die Kerbe. Ne?
Genau, finde ich auch interessant. Und vor allem, dass Olivia Wilde quasi da auch Regie geführt hat, bin ich sowieso interessiert.
Außerdem am 14. November startet Le Mans 66 gegen jede Regel, gegen jede Chance, pardon. Im Original heißt der Ford vs. Ferrari, der neue Film von James Mangold mit Matt Damon und Christian Bale. Ja, es geht um den Wettkampf zwischen Ford und Ferrari, wer hätte das gedacht? Mhm. Es spielt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966, wer hätte das gedacht?
Was soll dieser deutsche Titel?
Ich habe keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Ich meine, Ford vs. Ferrari klingt doch ganz gut.
Ja, sicher. Kann man auch nicht verwechseln mit Batman wie Superman. Ja.
Aber vielleicht haben sie dann gedacht, oh, dann gehen die ins Kino und erwarten da so ein modernes Autorennen zwischen so einem
alten
und Ford und so einem Ferrari.
Und Ford und Ferrari stehen sich zum Schluss gegenüber und sagen so, Martha, warum sagst du ihren Namen?
Vor allem, als ob jemand an der Kinokasse, das ist genau wie bei Toy Story 4, als ob da endlich mal sagt, wir wollen in Le Mans 66 gegen jede Chance. Ja,
ja, vor allen Dingen, also zu denken, dass man mit Le Mans 66 mehr verbindet als mit Ford vs. Ferrari,
das ist so ein bisschen bescheuert. Das ist,
ja, aber, natürlich, aber, Le Mans 66, klar, weiß doch jeder Bescheid.
Aber der Film an sich sieht sehr vielversprechend aus. Also könnte auch mal wieder eine geile Rolle tatsächlich sein für Matt Damon.
Ja, Christian Bale, Matt Damon, top. Und vor allen Dingen Matt Damon jetzt endlich wieder in der Hauptrolle. Nachdem er so ein bisschen verschwunden war kurzzeitig.
Ja, so, also der Marsianer war ja so ein ganz kurzer Höhenflug und danach kam irgendwie nichts mehr von ihm, ne? Und dann, ja gut, hier Great Wall war ja furchtbar. Ja. Und ja gut, Jason Bourne war jetzt auch nicht so der Bringer, ne? Ja, also könnte was werden.
Ich muss aber gestehen, ich fand den ersten Trailer zu Le Mans 66 irgendwie so ein bisschen,
er war auch eher ein Teaser, oder?
Hat mich jetzt nicht umgehauen.
Ja. Aber James Mangold, hallo?
Ja gut, aber der hat auch nicht nur gute Filme gemacht, das darf man nicht vergessen.
Naja, mit Christian Bale ja auch 3010 to Yuma gemacht, ne?
Ja.
Nee, 3:10 to Yuma, sorry. Oder? Ach, ist auch egal. Genau. Ja.
Gut, nächster Film. Am 14. November startet der neue Film von, heißt der Paul Feig oder Feig?
Feig.
Feig. Ja. Der kleine Fieker. Last Christmas.
Oh, ja.
Ich weiß nichts über den Film.
Das ist doch die Verfilmung des Wham-Musikvideos.
Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass geplant ist, einen Film zu drehen, wo Freunde versuchen, Weihnachten genauso zu feiern wie in diesem Musikvideo. Aber ich glaube, das ist es jetzt nicht.
Was ich schade finde. Also der Film ist von Emma Thompson geschrieben, soweit ich weiß. Und also er ist natürlich
die neue Brigitte Nielsen.
Und mit Emilia Clarke in der Hauptrolle. Das ist eigentlich alles, was ich darüber weiß.
Okay.
Also,
vor Dominik jetzt seine Emilia Clarke Retisements aus.
Nein!
Aber hat eigentlich Frauenpower der Film? Emilia Clarke spielt mit, Emma Thompson spielt mit und Michelle Yeoh spielt mit.
Ja, aber die Idee ist trotzdem irgendwie.
Nein, also wie gesagt, wenn es darum ginge, dass Freunde wirklich versuchen, Weihnachten genauso perfekt zu feiern wie diesem Musikvideo.
Nein, darum geht es in dem Film nicht. Nee.
Aber es fände ich wäre eine geile Idee.
Emilia Clarke ist blond in dem Film, da bin ich raus.
Alles klar, wir wissen, wie es endet. Emilia Clarke geht alle um. Okay.
am Ende verbrennen sie alle. Oh, Spoiler für Game of Thrones.
Ja, gut. Beschwerden gehen an Dominik König.
Ja, genau. Also das ist. Hey. Ja.
Okay. 21. November, Gott, das ist echt spät, kommt die Eiskönigin 2.
Das wird richtig ein Hype-Ding.
Das wird richtig groß, ja. Obwohl ich die Eiskönigin 1 echt scheiße fand.
Nee, ich finde den sehr, sehr gut, weil er da auch, also Disney ist ja in seinen Filmen manchmal tatsächlich progressiv und da war es so. Und in die Eiskönigin 2 zum Beispiel wird ja, warte mal, Elsa wird, also zumindest ist es bisher gerüchteweise so, lesbisch oder wird sich outen. Das heißt, da wird die Story auch tatsächlich richtig weiterentwickelt. Und natürlich geht's um die Eiskönigin. Und die Eiskönigin 1 war schon ein Riesenhype, der immer noch nachhallt. Und sobald jetzt die Werbekampagne dafür losgeht für die Eiskönigin 2, also noch ist das eher so ein bisschen, ich glaube, nach Toy Story werden sie damit anfangen.
Ja, aber richtig. Und du wirst wieder überall Let It Go hören.
Genau,
ja.
Und dann wird das richtig abgehen. Und bis Ende des Jahres wird es dann nur noch die Eiskönigin sein. Und mein Sohn ist großer Eiskönigin 1-Fan. Und ich sehe mich schon im Kino.
Ja.
Ja. Kommen wir von. Entschuldigung, Dominik, wolltest du was sagen?
Ja, ach, keine Ahnung. Also, ich, den ersten Teil fand ich ganz nett. Der zweite, ja, weiß ich nicht. Diese Diversity-Geschichte mal, kommt auf an, wo sie das hintreiben. Hier, Evan Rachel Wood ist ja auch drin. Und die ist ja auch bekennende, die ist ja irgendwie, auch so relativ queer unterwegs, soweit ich weiß. Also wer weiß, vielleicht bringt die da wirklich so eine Note rein. Aber man sollte es bei Disney nicht so hochhängen. Das haben sie schließlich auch bei Beauty and the Beast gemacht. Und dann war es wirklich ein feuchter Furz.
Ja,
ja.
Also ich würde die Hände klatschen, wenn es wirklich so ist, dass Elsa zum Schluss eine Frau heiratet oder mit ihr zusammenzieht. Aber ich glaube nicht, dass es wird. Ich glaube, es wird wieder, wie Domi gesagt hat, bei Beauty and the Beast sowas. Wo sie halt sagen, so, guck mal, da hinten die Figur, da, ja, die ist schwul.
Ja. Statist Nummer 31 tanzt mit Statist Nummer 33. Ja.
Ja. Unter uns, Schwuppe. Ja.
Ganz kurz, wenn ihr mehr queer in Serien haben wollt, also in Kinderserien, guckt Netflix-Animationsserien. Da findet man das ganz, ganz viel. Das ist richtig cool.
Okay. Ja, hier ist auch wieder Josh Gad dabei, sollte man noch dazu sagen. Wer weiß, vielleicht ist der Schneemann auch schwul, ja.
Nein, Schneemann kann nicht schwul sein. Du weißt doch, wegen der Wärme. Okay. Kommen wir von einer Fortsetzung zur nächsten, nämlich zur offiziellen Fortsetzung von Shining, Dr. Sleep.
Da bin ich raus. Ich kenne weder die Fortsetzung als Roman, noch bin ich sehr bewandert in Stephen King-Geschichten.
Ich dachte jetzt wirklich schon, du sagst, du kennst das Original nicht.
Ich wollte auch gerade eben sagen, ja, weil jetzt geht's hier mal los.
Nein, also, das Original.
About Time kann man ja nicht.
Ich habe ein Bild von Chucky gesehen in Dr. Sleep. Ist das richtig? Kann das sein? Ist das möglich? Also was wird das?
Okay, bei IMDb.
Ich glaube, du bist gerade bei Ready Player One wieder, oder?
Das ist so ein allgemeiner Horror-Trailer, glaube ich. Es gibt ja noch kein Material zu Dr. Sleep.
Ah, okay.
Ich kann nur sagen, dass ich von vielen Seiten gehört habe, dass die Story so derbe, weird und doof ist. Die Ausgangsidee war eigentlich von King einfach nur, oder irgendein Lektor hat King angehauen und gefragt, ja, was ist eigentlich aus Danny Torrance geworden? Dann hat King sich sogar gedacht, gute Frage. Und dann überlege ich mir jetzt was zu Danny Torrance und den Mist, den baue ich dann halt irgendwie drumherum. Was allerdings ein bisschen anders zur Hoffnung gibt, ist die Regie von Mike Flanagan, der ja zuletzt Spuk in Hill House gedreht hat.
Na?
Ja. Und Besetzung ist auch stark mit Rebecca Ferguson und Hugh McGregor.
Wobei, oh Gott, die Rolle von Rebecca Ferguson, wenn ich schon lese, Rose the Hat und dann überlege, was das für eine Figur ist, aber ja gut. Ja. Wer weiß. Kann was werden unter Mike Flanagan, aber.
So, ja. Leute, wir haben den November fast geschafft und sind wir auf fast Dezember. Wir haben es fast geschafft. Also, jetzt Ja. Aua. Am 28. November startet Drei Engel für Charlie, das Reboot, Regie Elizabeth Banks, unter anderem besetzt mit Kristen Stewart. Ja, ich weiß, der Film wurde teilweise in Deutschland gedreht und ich weiß, dass er mich aktuell null interessiert.
Ja, Tito. Ja, das fasst das ganz gut zusammen, ja.
Außer dass ich Naomi Scott in Aladdin durchaus mochte und hier ist sie ja auch dabei, aber Kristen Stewart, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was sie hier will.
Also der Cast ist ja wirklich gut und auch, dass Elizabeth Banks die Regie führt, ist interessant.
Aber die hat ja auch hier diese Pitch-Perfect-Filme gemacht.
Genau, also viel erwarten tue ich von dem Projekt wirklich nicht.
Nee. Ja. Es interessiert mich eigentlich auch nicht. Also Kristen Stewart soll weiter mit Asa Yas drehen. Fertig.
Also solange das nicht so ein bunter
McG-Scheiß wird, ja.
Killer ist wie die beiden McG-Filme, ist mir recht. Ja.
Ja.
Außerdem am 28. November startet noch The Informer mit Joel Kinnaman. Das sieht nach einem sehr rabiaten Thriller aus, aber auch mehr was für Netflix, würde ich sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Vielleicht landet er ja auch da vorher.
Ja, mal gucken. Dezember startet am 5. Dezember mit dem neuen Woody Allen-Film, der gefühlte 2 Jahre lang auf Halde lag.
Mhm.
Und zwar A Rainy Day in New York, unter anderem mit Timothy Chalamet, der junge Mann, wo man letzten 2 Jahre das Gefühl geführt hat, er spielt in jedem Film mit.
Ja.
Ja. Ja, und ich glaube Dakota Fanning oder Elle Fanning, ich wechsle die beiden immer.
Elle Fanning ist die bessere Schauspielerin. Ja.
Dann ist wahrscheinlich Dakota. Ja,
das der ist neue
Woody Allen-Film. Ja. Der neue Woody Allen-Film. Ja, es geht um einen regnerischen Tag in New York. Jude Law ist noch dabei. Trailer erschien vor kurzem, sieht aus wie ein typischer Woody Allen-Film. Davon habe ich jetzt in meinem Leben schon genug gesehen.
Mhm.
Und ganz abgesehen von der Diskussion über Woody Allen, über sein Privatleben und über seine Verfehlungen, interessiert mich Rainy Day in New York so gar nicht.
Dass der jetzt überhaupt noch kommt? Ist der ist, den hat er doch eigentlich für Amazon produziert, soweit ich weiß, ne?
Ja, aber Amazon hatte keinen Bock mehr drauf.
Ja, genau.
Und dann haben sie ihn abgestoßen und dann hat er jetzt den fertigen Film irgendwie noch an woanders an den Mann gebracht.
Ja, ja.
In den Niederlanden anscheinend. Okay, ja. Gut, ja, weiß ich nicht, Woody Allen ist irgendwie, ja.
Ja.
So ein bisschen Schulterzucken, ja.
Genau. 12. Dezember. Jumanji, Willkommen im Dschungel 2. Ich nehme mal an, der bekommt auch einen anderen Titel verpasst. Jumanji, Willkommen im Dschungel 1 war ja total erfolgreich und viele fanden ihn auch gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt 2-mal geguckt und beim 2. Mal fand ich ihn wirklich noch okay, wirklich. Also besser als beim 1. Mal, aber an das Original reicht er nicht ran. Mhm. Trotz allem schiebt Sony relativ schnell und zügig einen 2. Teil hinterher. Mit der gleichen Besetzung. Außerdem neu dabei sind unter anderem Danny Glover. Also Morgan Freeman hatte keine Zeit.
Das kannst du wirklich sagen. Ja.
Und Danny DeVito.
Der froh ist, dass er mal wieder Arbeit gefunden hat, außerhalb von Tim Burton. Ja.
Ja. Tja. Was sagen wir zu Jumanji 2?
Ich fand den ganz witzig, den Jumanji. Also ja. so wie du. Also beim 2. Mal fand ich auch so einen kleinen Ticken besser und ist irgendwie auch witzig und dieses Vierergespann ist auch wirklich charmant und die Idee ist auch immer noch interessant. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt bei einem Sequel nochmal was obendrauf kommt, wo man sagt so, ah ja, cool, geil. Sondern das wird eher nochmal entweder das Gleiche oder halt ein bisschen schlechter.
Ja.
Ja, also mich interessiert der wirklich überhaupt nicht. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe oft gehört, dass der eigentlich ganz okay sein soll. Ja, vielleicht gucke ich mir irgendwann mal an, wenn er im Fernsehen im Nachmittagsprogramm läuft, direkt vor dem Original oder sowas.
Kannst du auf jeden Fall machen, lohnt sich.
Okay.
Ebenfalls an dem Tag startet Bernadette oder Wo steckst du, Bernadette? Ich bin mir unsicher, wie der Film jetzt in Deutschland heißt. Da gibt es verschiedene Quellen. Der neue Film von Richard Linklater mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Außerdem noch dabei Lawrence Fishburne, eine Romanverfilmung eines sehr erfolgreichen Romans. Es geht um eine Frau, die in die Antarktis reist, um ihrem Alltag zu entfliehen. Klingt jetzt irgendwie wie Walter Mitty, so ein bisschen.
Mm. Aber ganz ehrlich, wenn Richard Linklater was Neues macht, wird das geguckt. Also ja. Geht's, zumindest geht's mir so und es lohnt sich meistens immer.
Ja. Ah, mal sehen. Ja. Ich war jetzt auch nicht der größte, ja, gut.
Nee, sag's ruhig, du hast dich heute schon von deiner besten genau. Seite gefragt.
Du hast dich heute schon ein paar Mal unbedingt gemacht.
Du kannst dich auch machen. Gegen Boyhood stellen.
Das ich mag Boyhood nicht. Ja.
Oh. Ja, wir mögen dich auch nicht. So. Okay, am 19. Dezember kommt nichts raus außer Star Wars.
Ja, keiner traut sich dagegen.
Mhm. Ja.
Wie üblich. Mhm.
Ja. Ich meine das jetzt total ernst, aber wenn der Film nicht ganz so gut wird wie The Last Jedi, wird es immer noch ein guter Film.
Ja. Er kann doch eigentlich nur besser werden als Last Jedi.
Ja, oder? Keine Ahnung.
Ja, weil JJ es jetzt macht.
Ja, JJ. Also,
die haben ja tatsächlich JJ zurückgeholt nach Episode 7, nach dem Chaos von Episode 8. Und es ist ja schon rausgekommen, dass sie ja einen Zeitsprung machen von einem Jahr nach Last Jedi, die Ereignisse ignorieren zu können, die im Vorgängerfilm passiert sind, also weitestgehend, sodass sie jetzt noch halbwegs ein rundes Ergebnis für diese Trilogie hinbekommen. Und ich glaube, das war wirklich ein Kraftakt, oder ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das ein riesen Kraftakt war für JJ, da jetzt so ein bisschen den Karren aus dem Dreck zu ziehen, um dann noch so ein rundes Ergebnis draus zu machen. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird auch nochmal sehr charmant und witzig und sympathisch und gute Action-Szenen haben. Eher so im Stile von 7 und dann wäre das für mich zumindest halbwegs ausreichend. Ich möchte auf jeden Fall nicht nochmal sowas wie 8 oder wenn sie sowas wie 8 machen, dann bitte konsequent und nicht so tun, als wenn sie alles ändern wollen und am Ende bleibt alles gleich wie bisher. Das ist nämlich bescheuert.
Ja.
Naja, wie sollen sie denn etwas ändern in der Trilogie, wenn sie dann im dritten Teil wieder sagen, nee, wir machen es dann doch wieder so, das ist.
Aber sie haben doch schon in Episode 8 am Ende alles wieder so gehabt. Der ganze Film dreht sich darum, alles muss sterben, die Vergangenheit muss sterben. Und wo enden wir am Ende des Films? Die Jedi sind wieder da, die Bücher sind gerettet, Yoda ist wieder da, Skywalker hat sich geopfert. Das war ein
fucking Force Ghost, du Idiot.
Also, ja. Der ganze Film dreht sich nur im fucking Kreis, um am Ende da zu sein, wo er am Anfang war. Und deswegen habe ich jetzt wirklich Hoffnung, dass da jetzt noch mal ein toller Star-Wars-Film rauskommt.
Last Jedi war ein toller Star-Wars-Film. So.
Sehe ich auch so.
Ja, danke.
Geht doch weg. Keine Ahnung.
Ja. Es wird ein Lovecast zu Last Jedi gehen.
Ja, aber sowas von.
Dann mache ich ein Pendant und mache einen Hatecast.
Ja, warum nicht? Das ist Diversität. Aber was ich noch zur Episode 9 kurz sagen kann, also ja, ich weiß nicht, J.J. Abrams ist für mich so die sichere Schiene fahren.
Ja.
Und was ich zumindest spannend finde, wie er jetzt versuchen will, nicht nur die Sequel-Trilogie damit abzuschließen, sondern einen Bogen über alle Star-Wars-Filme zu fahren. Und dafür jetzt irgendwie anscheinend den Imperator aus der Versenkung holt. Ja.
Ja,
aber müssen sie ja, sehen wir keinen Bösewicht mehr.
Doch, ja. Kylo Ren.
Ja, aber Kylo Ren ist halt nicht so mega. Ist,
also ganz ehrlich, ich habe dieses Grundgehype, dass jetzt der Imperator wieder da ist, nicht verstanden. Ich finde, Kylo Ren ist ein sehr guter Antagonist.
Ein sehr interessanter.
Genau, ein sehr interessanter. Und ich fand es ja schon hochgradig dämlich bei Solo, wenn er dann zum Schluss Darth Maul da steht. Wo ich mir denke, euch ist schon klar, dass er geteilt wurde und ins Weltall verschwunden ist, oder?
Ja, aber in dem Expanded Universe noch. Und in der Clone Wars Serie kam er auch schon zurück. Noch.
Richtig, genau.
Ja, aber ganz ehrlich,
Expanded
Universe ist doch echt nur noch für picklige Jungfrauen. Also, es tut mir leid. Also,
aber ich hätte es interessant gefunden, wenn tatsächlich dann Kylo Ren auch gesagt hätte, hier scheiß auf alles, ne? Scheiß auch auf mein Imperium und scheiß auf das Universum, ich mach mein eigenes Ding. Das wäre interessant gewesen. Aber das Einzige, was er ja am Ende will, ist selber die Macht ergreifen. Und das finde ich lame. Böse. Ja, und das ist halt lame. Das ist halt blödes
Schreiben. Nee, ist es nicht. Du hast keine Ahnung.
Das wird zu einem Teaser für den Love- und Hatecast.
Ja,
keine Ahnung. Ich hoffe, es wird irgendwie ein solider Abschluss, aber ehrlich gesagt, ich erwarte mir da einfach nicht viel von, weil ich J.J. Abrams irgendwie auch eine ziemlich, also
Es ist ja immer schön, dass man sich jetzt endlich mal von dieser Nummer verabschiedet hat. Von wegen, ja, J.J. Abrams hatte so einen tollen Plan und dann kam der böse Rian Johnson und hat alles kaputt gemacht, weil Abrams hat jetzt selber zugegeben, dass sie eigentlich keinen verdammten Plan hatten.
Ja, genau.
Ne? Und das merkt man an allen Ecken und Enden.
Trotz allem wird es so sein, dass ganz viele jetzt dann, wenn der Film rauskommt, sagt, Gott sei Dank hat J.J. noch einigermaßen retten können.
Ja, das wird, und aber wir, ja, wir können doch dann eigentlich eben kurz anschließen, der neue Film von Rian Johnson, oder?
Genau, Knives Out, das ist ein Krimi mit Starbesetzung, unter anderem Daniel Craig und Jamie Lee Curtis. Auf der CinemaCon wurde ein Trailer schon gezeigt, der uns noch nicht gezeigt wurde, also offiziell noch nicht, ist noch nichts erschienen. Und das soll wirklich so eine Art Agatha Christie Mörderspiel sein. Also wer ist der Mörder? Mhm. Und das finde ich total interessant, weil Rian Johnsons Debütfilm Brick war ja auch schon was Ähnliches. Da hat er ja wirklich Film Noir ins Highschool-Setting verlegt und Brick ist ein richtig großartiger Film.
Ja, leider auch viel zu unbekannt immer noch, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, das ist die geilste Rolle, die Joseph Gordon-Levitt jemals gespielt hat, wahrscheinlich.
Ja, oder auch, wie heißt denn der andere nochmal? Ach, keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Ich freue mich wahnsinnig auf den tatsächlich. Also die Ankündigung habe ich mich total darüber gefreut, dass Daniel Craig mit an Bord ist und mein Gott, ist dieser Cast gewachsen.
Ja.
Also das könnte so, ja, doch bin ich richtig, richtig heiß drauf, tatsächlich. Und Rian Johnson ist eigentlich ein super Regisseur, muss man sagen. Ja,
ja, wirklich. Looper war großartig und sein Brothers Bloom ist der beste Wes Anderson-Film, der nicht von Wes Anderson ist.
Stimmt, ja.
Und seine Episoden, die er gemacht hat für Wreck and Bad, sind auch großartig.
Ja, das sind fast schon eigenständige Werke, würde ich sagen. Also der hat auf jeden Fall, also klar, über gewisse Sachen bei Episode 8 kann man streiten, aber ihn jetzt nur darauf zu reduzieren und ihn Rian Johnson zu nennen, ist völlig bescheuert, wirklich. Also
ja, aber das kommt halt meistens, also wirkt das manchmal tot ernst von Leuten, die außer Star Wars sonst nichts in der Birne haben, tut mir leid.
Ja, also keine Ahnung, ob diejenigen dann Looper gesehen haben. Oh, der war ja auch von dem. Okay, so scheiße war der ja gar nicht.
Nein, ja. Es fängt ja schon damit an, dass ganz viele so tun, als wäre Last Jedi der einzig schlechte Star Wars Film. Ich möchte auf die Jahre 99 und 2001 verweisen.
Also bitte, er ist doch neben dem Holiday Special der schlechteste Film der Reihe.
Ja, und ich habe einen Waschbrettbauch und gehe gleich mit der blonden Superfrau ins Bett.
Ja, freut euch auf den Hate Love Cast zu Last Jedi. Ja.
Ja, der wahrscheinlich Ende des Jahres dann kommt.
Ja.
Gut, machen wir weiter. Ich will auch mal langsam ins Bett. 25. 26. Dezember kommen unter anderem raus Cats. Die Musical-Verfilmung vom Regisseur Tom Hooper oder Hopper, der hat zuvor diesen Le Miserable gemacht.
Und The King's Speech.
Ja. King's Speech, genau. Für mich immer noch das Pseudonym für Oscar-Bait-Film.
Ja, obwohl ich The King's Speech deutlich lieber mochte als Le Mies.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das singt ja wenigstens.
Irgendwie ist er dann auch danach eher so in der Versenkung verschwunden, ne?
Ja, Cats, das Problem ist, Cats soll wohl sehr aufwendig sein und es wurden auf der CinemaCon schon Szenen gezeigt. Offiziell ist noch nichts erschienen. Und ich weiß nicht, was ich mir da vorstellen soll. Ob die alle da animiert sind und singen, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was das Gute bei Cats ist? Ich finde Musicals eh scheiße. Von daher ist es kein Film für mich. Also,
so geht mir das auch, ja.
Das ist aber auch schon wieder ein stolzer Cast, das muss man sagen, ne?
Ja.
Also Ian McKellen sogar, Judi Dench, James Corden. Die können ja schon was. Ich meine, die waren ja auch schon teilweise auch in anderen Musicals drin, wenn auch eher weniger gelungenen, zum Beispiel Judi Dench in Nine, den man am besten wortwörtlich nehmen sollte und nicht gucken sollte. aber ja, ach, weiß nicht, so wirklich reizend tut mich das jetzt nicht. Und Tom Hooper ist irgendwie auch eine recht langweilige Wahl für die Regie, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Aber ich glaube, wenn der Film wirklich am 25. rauskommen sollte, dann wird das, glaube ich, schon ein erfolgreicher Film werden.
Ja,
da würden viele reingehen.
Es wird das Oscar-Bait-Musical der nächsten
Saison. Ja, sieht ja auch schon extra auf das Weihnachtsgeschäft ab.
Ja. Am 26. startet außerdem noch der Animationsfilm Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Im Original leiht Will Smith der Hauptfigur seine Stimme. Und es geht um einen Geheimagenten, der sich aus Versehen in eine Taube verwandelt.
Das ist so herrlich absurd, dass ich voll Bock auf den Film habe, muss ich sagen.
Echt jetzt?
Ja. Ist von Fox, ich glaube von Blue Sky.
Ja. Sprich und Disney.
Ja, genau.
Ja, ist so.
Trailer ist raus, schon vor längerer Zeit. Sah ja irgendwie nicht so überzeugend aus, fand ich.
Spice in Disguise heißt der doch, oder?
Ja, in auf Deutschland English heißt der Spiono Undercover, eine genau wilde Verwandlung.
Ja. Oh, das ist ja... Boah, dieser einfallslosen deutschen Titel, ey. Da könnte man auch einen eigenen Cast drüber machen. Ja.
Wobei, bei dem Film bin ich nicht sauer, weil der zielt halt schon auf ein junges Publikum ab. Und ich glaube kaum, dass ein Achtjähriger Spice in Disguise versteht.
Ja, gut.
Okay. Also mit den Stimmen von Will Smith und Tom Holland, ich habe da irgendwie Interesse dran.
Ja, mal schauen. Ben Mendelsohn ist schon wieder drin, wahrscheinlich wieder als Bösewicht. Ja.
Juhu. Mal wieder. Wird mal wieder Zeit. Ich habe die letzten 2 Monate keinen Film mit ihm gesehen, wo er doch, warte, Captain Marvel war. Doch, nee.
Und davor Robin Hood. Ah, scheiße. Ja,
okay, ja. Warte, ja. Ready Player One. Okay. Der letzte Film im Dezember, den wir vorstellen wollen, ist eine Dokumentation über das Leben von Luciano Pavarotti, dem bekannten Opernsänger. Der Film heißt Überraschung Pavarotti und Regie führt Ron Howard.
Ja. Hat er nach Solo mal ein bisschen
Zeit für Entspannung gebraucht.
Ja, genau. Ja, keine Ahnung, interessiert mich überhaupt nicht, wenn
Musikbiografien sind auch nicht meins. Sorry.
Und ja, keine Ahnung, irgendwie ist Ron Howard ist irgendwie eine wahnsinnig langweilige Wahl für sowas.
Ja.
Weiß ich nicht. Okay, Spike Lee kommt, ist dran beteiligt wohl auch.
Okay.
Und Prinzessin Diana in Archivaufnahmen. Ja, egal.
Super, danke für die Information eigentlich. Okay, das wäre es tatsächlich. Wir sind jetzt, wir haben aber noch, wir haben noch 4 Filme, die noch keinen Starttermin haben, bei denen wir aber ausgehen, dass sie dieses Jahr noch erscheinen werden. Das eine ist The Irishman, der auf Netflix erscheint. Und da haben wir schon in der letzten Halbjahresvorstellung drüber geredet. Und da hat sich auch nicht viel geändert. Deswegen würde ich einfach mal sagen, lassen wir The Irishman mal außen vor. Mhm. Alles Wichtige erfahrt ihr bei Movie Break, ne? Gut.
Movie Break.
Ja. Geil.
Ja.
Der nächste Film ist einer, auf den ich mich sehr freue, nämlich Jojo Rabbit, der neue Film von Taika Waititi, der in den USA am 18. Oktober in die Kinos kommt. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass wir diesen Herbst auch in den Genuss des Films kommen. Es geht um einen Jungen, der zur Zeit der Nazis in Deutschland lebt und ein großer Fan des Führers ist, so groß, dass er einen imaginären Freund hat, nämlich Adolf Hitler, gespielt von Taika Waititi. Das Problem ist nur, dass das Weltbild des Jungen aus den Fugen gerät, als er herausfindet, dass seine Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, heimlich ein jüdisches Mädchen im Haus versteckt. Ja, Jojo Rabbit. Ich sag mal so, wenn's schlecht läuft, wird das so eine Scheiße wie Das Leben ist schön.
Ja.
Wenn's gut läuft, wird's ein neuer Taika Waititi-Film.
Ja. Ich tippe auf Letzteres und meine Güte, ist das ein geiler Cast. Also allein schon Sam Rockwell als Captain Klenzendorf. Okay. und Alfie Allen, Theon hat's geschafft. Ja, vielleicht sogar mit Penis, ja. Und, der klingt wahnsinnig geil, tatsächlich.
Ja. Gut. Thomas.
Ja.
Hast du noch was zu sagen?
Nee.
Er ist kein Taika Waititi-Fan.
Boah, als ob. Großer Waititi-Fan.
Naja, er mag ja auch Last Jedi nicht, von daher, was willst du erwarten?
Ja.
Ich glaube, die Erkenntnis aus diesem Cast ist, derjenige mit dem besten Filmgeschmack bin auch ich. So. Okay. Wir haben außerdem noch The Lighthouse, der neue Film von Robert Eggers, dem Regisseur von The Witch, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Der hat noch keinen Starttermin, da hoffen wir aber auch, dass er dieses Jahr noch erscheint. Dominik, was kannst du zu dem Film sagen?
Es ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel über den bekannt. Der hatte jetzt Premiere in Cannes und wurde dort richtig, richtig, richtig durchgefeiert. Genau, mit Will Smith und Robert Pattinson, die irgendwie im 20. Jahrhundert im Maine zwei Leuchtturmwärter spielen, die irgendwie nach und nach den Verstand verlieren. Also ist nicht wahnsinnig viel bekannt und es haben den ja auch noch nicht viele gesehen, aber die Kritiken sind dermaßen euphorisch. Und ich bin scharf auf dieses Projekt, seit ich gehört habe, dass Robert Eggers einen zweiten Film macht.
Und ich glaube, dass der Eggers, glaube ich, nur Material benutzt hat, das es 1940 gab oder so ähnlich. Das heißt, der Film ist 4:3 und schwarz-weiß.
Genau, ja. Ja. Also extrem, extrem geil.
Ja, wirklich. Da wird sich der 4K-Liebhaber Thomas aber freuen.
Ja, natürlich.
Ja. Okay, der letzte Film, den ich aufgeschrieben habe, hat auch was mit Cannes zu tun, nämlich Parasite. Mhm. Denn er hat in Cannes gewonnen und die Kritik hat ihn auch durchgehend abgefeiert. Es ist der neue Film vom Regisseur von The Host und Snowpiercer, zwei meiner Lieblingsfilme.
Und Okja.
Und Okja, den fand ich aber nur gute und nicht super.
Ja, ich auch. Fand ich okay.
Parasite, bin heiß drauf. Ich gucken.
Ein Bong Joon-ho-Film, ja.
Genau, wird also bei mir ja einer der Most Wanted-Filme dieses Jahr.
Ja. Bin ich auch extrem gespannt drauf, tatsächlich. Ich habe auch irgendwie ganz schön, was den Regisseur angeht, da kann man echt so lang, so mit den Jahren leckt man da echt Blut, glaube ich, ne? So mit den Sachen. Snowpiercer.
Ich verfolge seine Karriere schon seit Anfang der 2000er. Mhm. Und von daher große Hype bei mir.
Ja, dass der jetzt endlich mal dann so auf die internationale Bühne jetzt so langsam geschritten ist, ne? Mhm. Ja. Obwohl Okja eher so, ja, gut.
Ja, Snowpiercer war ja auch schon international.
Genau, aber wenn ihr mal richtig in seine alten Werke auch einsteigen wollt, kann ich sehr empfehlen Memories of Murder. Und quasi dann auch The Host, genau, den hatten wir ja gerade schon. Mhm. Unbedingt mal reinschauen oder auch Mother.
Richtig, tolle Filme. Der ist toll. Ja.
Gut, dann sind wir endlich durch.
Halleluja.
Hat ja auch nur fast 3 Stunden gedauert. Ich habe aber wirklich noch eine letzte Frage an euch.
Ja.
Und zwar, jetzt, wo wir das Halbjahr so durchgerannt sind, was habt ihr für einen Eindruck? Wird das ein gutes Halbjahr oder eher ein schwaches Halbjahr? Also ich kann von mir sagen, mir ist halt auch gefallen, es gibt sie halt noch, die Blockbuster. Trotz allem habe ich das Gefühl, dass Hollywood im ersten Halbjahr irgendwie die meiste Produktion verschossen hat.
Also oder? Es sind gerade vor allen Dingen Animationsfilme, die noch etliche kommen im zweiten Halbjahr. Aber so richtig große Kracher-Blockbuster. Ja, im Dezember kommt noch mal ein bisschen was dann. Aber sonst eher so zwischendurch nur, ne?
Ja. Für mich ist es wie die erste Jahreshälfte. Ich halt tatsächlich Ausschau nach den kleinen, originellen Filmen, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt Blockbuster völlig ignoriere. Aber ich muss sagen, also die Blockbuster, insbesondere diese Sequel-Flut, das lässt mich wirklich größtenteils richtig kalt einfach nur noch. Tatsächlich. Also das Wenigste davon interessiert mich tatsächlich. Und die ganzen Disney-Filme, oh Gott, ey, das... Diese Disney-Remakes, die können einfach scheißen gehen, sorry.
Ja. An unseren zukünftigen Weltherrscher Disney. Wir teilen diese Meinung von Dominik König nicht.
Nein.
Wenn Sie eine Adresse haben wollen, sagen Sie uns Bescheid.
Ja. Steht in keiner Verbindung mit den Richtlinien von Movie Break und.
Genau. Heil Mickey Mouse. Okay. Okay, ihr Lieben, es ist viel länger geworden, als ich gedacht habe. Mm. Und das, obwohl wir bei einigen Filmen echt durchgerusht sind, wie sonst was. Ja. Es ist jetzt auch schon spät. Es ist 2 Uhr morgens. Sehr schön.
Wir sagen lieber nicht, wann wir angefangen haben. Ja.
Nein. Ich danke euch fürs Zuhören. Kommentiert fleißig, auf welche Filme freut ihr euch? Welche Filme haben wir vielleicht vergessen? Und vielleicht auch, was waren eure bisherigen Highlights des Jahres. Das wäre auch ganz interessant. Wenn ihr diesen Podcast auf iTunes, Deezer und wie sie alle heißen hört, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr den Cast scheiße fandet, dann trotzdem positiv bewerten und lügen. Lügen macht Spaß. Ja, also zum Beispiel, das habt ihr heute zum Beispiel ein paar Mal gehört, zum Beispiel hat Dominik gemeint, About Time sei nicht gut und so.
Oh. Gut. Oh. Ja, und wir haben uns als Liebhaber von Last Jedi geoutet. Ja.
Genau.
Dafür kriegen wir eh den Arsch voll. Ja.
garantiert, ja. Wir haben so keine Ahnung, wir sind die Schlimmsten. Okay, ich übergebe das Wort jetzt erst an Dominik und dann an Thomas. Der darf als Chef die letzten Worte sprechen. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, dass ich hier dabei sein durfte. War sehr interessant. Hab einige Inspirationen doch mitgenommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Genau. Abschließend, ich freue mich auf das zweite Halbjahr. Da sind ein paar coole Filme dabei. Ich hoffe, die sind auch genauso gut, wie ich mir das hoffe. Und dann landen sie hoffentlich auch in meiner Top 10 Ende des Jahres. Und dass meine Filmliste auch noch ein bisschen länger wird und ich Silber wieder einholen kann. Das wäre auch ganz nett. Und genau, ansonsten hast du schon gesagt, kommentiert fleißig, schreibt uns, liked uns, schickt uns Herzen. Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.